Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 65 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, heute mit einem großen Jubiläum. Zwar nicht direkt für uns persönlich, also nicht für uns als Podcast, sondern mehr für den Daniel und seine Frau. Die haben heute ihre zehnjährige Ehejubiläum.
Ne, Hochzeitstag.
So genau. Genau,
die Hochzeitstag.
Das
die Rosenhochzeit.
Es sei aber Sascha verziehen, dass er da noch keine Ahnung von hat.
Genau. Ich muss mir das ja noch nicht merken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Ja, Rosenhochzeit, ich muss da auch nachschauen. Zehnjähriges.
Ich wusste gar nicht, dass das so heißt.
Ja, es gibt für jedes Jahr einen eigenen Begriff, aber krass, ich gucke das immer nur zu den Runden nach.
Ich dachte, es gibt nur diese, was ist das, Silberhochzeit, Golden, Diamant?
Ja, das sind die Bekannten, genau, ja. Ne, die so besonders gefeiert werden. Aber in der Wikipedia steht wirklich für jedes Jahr einer drin.
Okay. Gut, ihr müsst mir verzeihen, ich glaube, ich kenne auch niemanden, der so eine lange Ehe geführt hat, dass er das feiern durfte, also in meiner Familie. Da
ja, so doch, lang. Ich glaube, eine meiner Omas hatte, also Oma und Opa letzten Endes, dann hatten, glaube ich, mal irgendwas gefeiert, was einer von diesen Großen war. Aber ich weiß auch nicht mehr,
müsste
ich
noch mal also jetzt nachdenken. Weiß ich nicht, ob meine Oma und Opa das nicht gefeiert haben, weil lange noch dürften die verheiratet gewesen sein, aber oder ich war nicht eingeladen vielleicht, weiß ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung, aber nee, ansonsten in der Tat kenne ich noch niemanden, der so sich gegenseitig so lange ausgehalten hat, solche Sachen zu feiern.
Ja, in diesem Sinne, das kann ich ja an meine bessere Hälfte auch mal richten. Ja, Grüße. Dankeschön, dass wir aufzeichnen dürfen. Sie hat keine Einwände gehabt, aber wir gehen auch morgen essen. ist auf jeden Fall was eingeplant. Also 10 Jahre, als wir geheiratet haben, sind wir genau 10 Jahre zusammen gewesen. Also eigentlich auf den Tag heute 20 Jahre jetzt genau.
Ja. Das ist schon eine Leistung
auf jeden Fall. Schon viel, ja.
Muss man auch erstmal hinkriegen.
Also genau. wie sie dich so lange ausgehalten hat, ist schon Respekt, ja.
Ja, also, frage ich mich auch immer.
Ja, meistens Schwerhörigkeit oder so.
Ja, genau. Also Nicole, du hast meinen größten Respekt dafür auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Gut. Ja, dann
So viel genau. Zum Persönlichen.
Also, ne? Richtig.
Aber wir haben natürlich auch noch Technikthemen, glaube ich, oder?
Genug, würde ich sagen.
Gab's auch welche, so ein paar. In der Tat, finde ich, ist es diesmal, ich will nicht sagen wenig, das stimmt nicht, aber ein bisschen mehr gemischt, finde ich. Es ist nicht nur hier so von wegen, es gibt neue iOS-Betas oder so, sondern wir haben auch ein bisschen was anderes dabei. Das finde ich ganz mal ganz angenehm.
Mhm. Ja.
Ja, fangen wir an. Anzufangen mit ja, nachdem wir ja schon von anderen Festplattenproblemen letztes Mal gesprochen haben, wo wir auch noch mal zu kommen werden, geht es diesmal um eine Apple-Festplatte in Anführungsstrichen, und zwar um die Time Capsule. Da waren Datenretter vor einem Totalausfall. Und als ich das gelesen habe, musste ich irgendwie auch nicht an meine Time Capsule, aber auch an eine ältere Festplatte von mir denken, wo ich vermutlich ähnliche Probleme hatte. Ich kenne das Unternehmen jetzt nicht. 030 Datenrettung Berlin GmbH warnt davor.
Ja, kannte ich jetzt auch nicht, aber ist wohl ein Datenretter halt eben aus Berlin. Gibt es ja quer durch die Bank einige Firmen, die das machen. Diese klassischen Dinge, wie man sich das so eventuell schon mal irgendwo hat zeigen lassen in einem Film oder sowas, wo sie dann die Festplatten aufschrauben, irgendwie die Stapel rausholen in einem Reihenraum und dann in eine andere Festplatte reinstecken, dann auslesen oder solche Geschichten. Also das sind ja richtige Spezialisten.
Ja, ja. Die machen da schon.
Da arbeiten,
das kostet
die da,
das ja auch ein Schweinegeld.
Genau, aber wirklich auch eine Menge Geld nehmen. Und
was mir aufgefallen ist, bei vielen Hausratversicherungen, glaube ich, war es mit bei, es gibt mittlerweile welche, übernehmen genau sowas, wenn ihr dann verloren geht. Ich meine zwar Hausratversicherung, da gibt mich nicht drauf fest, aber irgendwie sowas war es, da ist sowas teilweise sogar mit drin, Datenrettung.
Habe ich noch nie gehört. Nee? Normalerweise musst du da immer als Firma,
ja, gut,
musstest du immer so eine Elektronikversicherung abschließen, die war ziemlich teuer.
Ich meine das privat. Aber es macht auch nicht jede und weiß auch immer nicht, ob das wirklich dann am Ende so einwandfrei funktioniert, aber das ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ansonsten, es geht um die letzte Time Capsule, ne?
Das also ist genau. Ganz, ganz bitter. Davon habe ich 2 Stück.
Ja, ich habe auch eine.
Mhm. Ja. Hi. Ich habe die eigentlich überall installiert. Einmal bei meinen Eltern, einmal in meinem Büro und im Privathaus. Und eigentlich sollte das halt in allen Variationen, egal wo ich bin, dass er permanent sichert. Mhm, so, und das genau. habe ich dann natürlich auch bei meinen Eltern entsprechend eingerichtet. Jetzt muss ich mir die mal anschauen.
Ja, also leider ist es mit Anschauen nicht getan. Lass uns das mal gerade erzählen, dann können wir noch drüber sprechen. Also diese Firma 030 Datenrettung hatte irgendwie wiederholt Time Capsules 5. Generation da liegen und hat halt eben festgestellt, dass es sich da wohl scheinbar um ein Serienproblem handelt und hat an der Stelle sich das ein bisschen genauer angeschaut und diese dort verbaute Festplatte, Seagate Grenadas sind das, die gibt es heute, glaube ich, vom Namen her nicht mehr, aber ist halt eben damals eine Serie gewesen und diese Serie, die wurde hier von Apple halt eben in der 2 und der 3 Terabyte Version als normale Variante verbaut, die hat wohl einen Designfehler, so sagt das zumindest jetzt diese Firma 030 Datenrettung. Und sie beschreiben das so, dass die Parkrampe für den Schreiblesekopf, man kann sich das bei den drehenden Festplatten ja so vorstellen, dass es dort einen Teller gibt, wo mehrere Scheiben drauf sind. Der ist dann quasi wie so ein Plattenspieler in der Mitte aufgehängt und wird gedreht. Und von der Seite kommen dann für jeden von, also das sind dann eventuell mehrere Platten übereinander und für jede Ober- und Unterseite jeweils von diesen einzelnen Platten in diesem Stapel gibt es dann jeweils einen Schreiblesekopf. Und die sind dann so an einem Arm dran, der kann dann rein und rausfahren in diesem Plattenstapel, muss aber natürlich auch eine Parkposition haben. Wenn man die Festplatte ausschaltet, dann fahren die dann in diese Parkposition, damit die dann nicht mehr auf der Festplatte aufschlagen können. Denn das größte Problem von diesen drehenden Festplatten ist, wenn die im Betrieb, wenn die Schreibleseköpfe auf diesem Plattenstapel ganz nah natürlich dran sind, dann einen Schlag bekommen, dann können natürlich zum Beispiel diese Schreibleseköpfe aufsetzen und Schäden machen. Das ist so das klassische Problem. So, und dafür gibt es dann diese Parkrampe und diese Parkrampe, das ist quasi das, wo die dann hinfahren können und dann in so eine kontrollierte, gesicherte Position fahren. So, und diese Parkrampe, zumindest laut Aussage von diesen Datenrettern, hat einen Designfehler, dass sie dort 2 unterschiedliche Materialien verwendet haben und eins von diesen Materialien stärker altert als das andere und in diesem Sinne dann jetzt brechen kann, nach dem, was sie dort gesehen haben. Und wenn diese Parkrampe bricht, dann führt das dazu, dass die Schreibleseköpfe so deformiert werden, dass die dann beim nächsten Hochfahren der Festplatte dann die Oberfläche von den Scheiben zerstören, was dann die Daten beinhaltet. So, das heißt also, die kratzen dann quasi über die Oberfläche der Platten, wo das ja dann mit eine magnetischen Beschichtung oder auf einer magnetischen Beschichtung letzten Endes die Daten aufgezeichnet werden. So, und wenn die dann abgekratzt wird, diese Beschichtung, was in der Regel dann der Fall ist, dann kann man an der Stelle auch nichts mehr wiederherstellen. Das heißt also, das Wiederherstellen ist besonders aufwendig, wenn man so einen Schaden hat und auch besonders teuer und mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch wirklich mit Datenverlust verbunden. In der Regel zwar nicht mit totalem, aber zumindest mit Teilen, die nicht mehr hergestellt werden können. So, und in der Kombination ist das natürlich gerade für eine Backup-Festplatte ganz schön dramatisch.
Ja, definitiv. Also das ist sau ungünstig. Wie gesagt, mich erinnert das an eine externe Festplatte, die ich mal hatte, die quasi sowas Ähnliches hatte. Das hat man auch ein bisschen gehört, dass da die Schreibleseköpfe sich verabschiedet haben, beziehungsweise da irgendwas im Arsch war. Das Ding war dann hinüber. Da brauchtest du auch nichts probieren. Das war mir auch klar. Gott sei Dank hatte ich da keine wichtigen Daten mehr drauf. Also ich mache das in der Regel eh. Also ich habe jetzt hier auch noch 2 bzw. 3 ältere Festplatten. Die sind Gott sei Dank alle im Backblaze drinne. Ja. Was heißt, wenn die weg sind, ist mir das auch wurscht, aber da merkst du auch, die sind nicht mehr so, also ich tausche die irgendwann nach Jahren einfach vorsorglich schon mal aus, weil ich sag, jetzt, also erstmal sind das, glaube ich, sogar die drei sind sogar, glaube ich, eine USB 2.0 Festplatten, wenn ich mich nicht vertue, weiß ich aber gar nicht so genau und also irgendwann ist halt mal so eine Lebenszeit erreicht, wo man dann sagt, da sollte man jetzt nicht mehr das größte Vertrauen haben, das könnte missbraucht werden oder zum Problem werden. Ist natürlich bei sowas ärgerlich. Ich weiß gar nicht, kann man bei der Time Capsule das Ding nicht tauschen? Das ist doch, glaube ich, nur eine 2,5 Zoll Festplatte drin, oder?
Nee, da ist eine normale 3,5 Zoll Platte drin. Das war auch bei allen Time Capsules so. Die, ja genau, die sind so quer, ich linse gerade so auf meine Time Capsule. Die sind so quer eingebaut. Das Gehäuse sieht ziemlich klein aus, aber das ist eine normale.
Okay. Ich dachte, das war nur in der alten viereckigen, der Platten. Ne? Dachte ich immer, war eine große und in den anderen war eine kleine drin. Habe ich gedacht, aber.
Ich meine, es war in allen eine große. Das ist einfach nur quergestellt und müsste dann passen. Aber ich könnte mir jetzt auch nicht die Hand
ins Feuer legen dafür.
Ja, ging aber, darum,
aber die müsste man doch tauschen können.
Ja, aber die sind halt eben nicht so einfach zu öffnen. Die sind halt eben verklebt, wie das Apple typisch ist. Okay. Und geschweige denn, dass die ja sowieso schon älter sind. Ne? 2018 haben sie den Verkauf eingestellt und da waren die schon alt. Mhm. Also die sind lange Jahre verkauft worden, diese letzte Generation.
Finde ich bis heute schade im Übrigen.
Ja, klar, das fehlt auch immer noch. Deswegen benutze ich die auch selber noch.
Ja, vor allem, wenn man Äquivalente nimmt. Also ein bisschen doof war, dass das keine Redundanz hatte, ne? Die Time Capsule, aber.
Ja, die erzeugt ja Redundanz. Das ist nicht zwingend notwendig, dass man da jetzt irgendwie ein RAID-System drin hat oder sowas.
Ja, aber man hat halt nochmal eine höhere Sicherheit potenziell, aber.
Ja, jetzt für Backups ist es okay, weil das ist ja die Redundanz. Ne? Also dann machst du lieber noch ein Backup woanders.
Ja, also die Sache ist, wenn man halt, ich habe ja nie eine gehabt, weil mir war das immer zu teuer. Und aber wenn man jetzt überlegt, was man heute so als gutes Äquivalent bekommt, was auch softwaretechnisch halbwegs gut gewartet ist, klar, du kriegst auch so eine Netzwerkfestplatte für 80 Euro hinterhergeschmissen, ne? So, aber da kriegst du auch nur ein halbes Jahr Softwarewartung und wenn danach kannst du beten, dass nichts passiert. So ungefähr. Da
kommen wir nachher nochmal zu, ja.
Ja, aber.
Das ändert sich nämlich jetzt was.
Aber das ist dann immer so eine, finde ich, so eine Geschichte. Bei Apple war halt lange Software-Updates, das war ein vernünftiges System. Es war natürlich gerade in der Apple-Welt super einfach zu integrieren. Ne? Also gerade da war es großartig mit dem AirPort-Dienstprogramm. Fand ich eine tolle Geschichte. Und
genau, gerade die Einfachheit. Deswegen habe ich die auch mit Freude eingekauft. Und bei meiner Schwiegermutter steht noch die Vorgängerversion, die lebt auch noch. Mal so als Vorsichtsbackup da auch im Einsatz immer noch. Ich glaube, die wird noch nicht mal mehr von Apples Tool mehr unterstützt mittlerweile, so alt. Ich sehe, das ist noch diese liegende Variante, die ganz alte. Ja. Und dann halt eben hier die, ich glaube, ich habe auch noch eine im Schrank, eine Vorgängergeneration. Letzten Endes also eine Menge Time Capsules alleine schon so für den eigenen Bedarf angeschafft. Und das ist natürlich, wenn man so zwei oder drei Systeme hat, vor allen Dingen natürlich Notebooks, die dann nicht regelmäßig irgendwie an eine Festplatte angeschlossen sind, ist das natürlich einfach super convenient, sich so eine große Platte dahinzustellen. Und die machen halt eben dann einfach so nebenbei ihre Backups, schnurlos da drauf. Gerade seit den Notebooks ist das so ein unschlagbares System gewesen. Ja, und ist schon schade, dass Apple da keinen Ersatz für gemacht hat. Klar kann man hier, wir hatten von den Synology Disk Stations, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass das damit jetzt okayisch funktioniert, aber man muss da immer noch eine ganze Menge administrativen Aufwand machen, um das so einzurichten, dass das vernünftig läuft.
Ja.
Man muss Nutzer einrichten, man muss die Festplattenvolumina oder also halt eben Speicherplatzvolumina verwalten und in der Größe einstellen, damit halt eben nicht das ganze System voll läuft von einem Nutzer und solche Geschichten. Wenn man mehrere Leute macht, noch viel dramatischer.
Also ja. Das, genau, ne? Also ich finde es auch, es ist nicht so super einfach, ne? Also das ist schon was. Das ist ja auch immer der Charme, finde ich, allgemein bei Apple-Produkten, ne? Also jetzt gerade auch in unserem Bereich als ITler, natürlich können wir Systeme warten, ja. Aber will ich das? Also ich benutze ja gerade die Apple-Produkte, weil ich das eben nicht muss. Also wenn mein Computer mehr Pflege braucht, weil ich Windows drauf habe als Beispiel, damit ich arbeiten kann, als ich letztendlich arbeite, so ungefähr, dann verliert sich das in meinen Augen. Ne? So, dann macht das auch überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja mit der größte Punkt, warum ich Apple verwende, mal abgesehen davon, dass natürlich auch sonst vieles gut ist, keine Frage. Aber der Punkt, den ich am meisten merke, also ich denke immer noch an das MacBook Air von meinem Vater, was immer noch läuft, auch wenn er jetzt ein neues hat, das wurde ja nur in der Familie weitergegeben. Und das hat System ist immer noch das erste System, das wurde nur geupdatet, das wurde nie neu aufgesetzt, das Ding läuft bis heute, das ist bis heute schnell, das Display ist natürlich veraltet, okay, ne, und auch die Hardware, aber es ist immer noch flott Ist von 2012, glaube ich, das MacBook Air gewesen. Mhm, und, ja. Aber das ist immer noch ein super Teil. Ne? So, aber in den ganzen Jahren, da musste nichts neu aufgesetzt werden, sonst nichts. Ne? So, und genau das ist das, warum ich die Apple-Systeme so liebe und warum die Time Capsules auch so gut waren. Sie haben einfach funktioniert. Ne? It just works. Genau das ist der Punkt, den man...
Wo du das gerade sagst. So, mein liebster Pet-Peeve mit den Time Capsules ist ja gewesen, dass sie eben nicht It just works waren. Zum Großteil, ja. Aber sobald du mit zwei Systemen drauf Backup gemacht hast, hast du immer ein Riesenproblem gehabt, was sie auch nie gelöst haben, nämlich, dass einer eventuell Memory Grabbing gemacht hat. Das heißt also, in einem Backup funktioniert das bei Time Machine ja wunderbar. Es gibt dann, wenn der Festplattenplatz ausgenutzt ist, dann fängt das an zu rollieren, also die alten Sachen fallen hinten runter. Ne? Das sagt einem dann noch irgendwann, dass das jetzt losgeht. Und dann hast du halt eben dann demnach, wie viel, also abhängig davon, wie viel Festplattenplatz du verbrauchst mit den einzelnen Backups, dann halt eben einfach so und so viele Backups und dann fallen die hinten runter. So, das funktioniert, aber sobald du jemanden Zweites dazu holst, der ja dann ein separates Time Capsule Backup auf demselben Dateisystem liegen hat, bei der Time Capsule zum Beispiel oder auch bei einer anderen externen Platte oder wenn man das bei einer Disk Session zum Beispiel mit demselben User machen würde, aber auf zwei unterschiedlichen Maschinen, dann kommt das immer darauf hinaus, dass die am Anfang so viel Speicherplatz sich nehmen für die Backups, bis sie keinen mehr bekommen. Das ist nicht so, dass man das irgendwo einstellen könnte. Und dann kannst du es nicht mehr kleiner machen. Das heißt also, wenn die sich das genommen haben und du willst das wieder freigegeben haben, dann kannst du es nur komplett löschen und wieder von vorne anfangen.
Ja, in der Tat, das ist ein Problem. Das habe ich hier bei meinem D-Link-Dingen auch. Wenn ich jetzt hier mein MacBook, mein iMac, mein Firmenrechner meist auch noch darüber gebackupt, ne? Damit man hier zu Hause regelmäßig eins hat, dann hast du irgendwann, hatte ich auch oft genug das Problem, das eine ist irgendwie 800 Gigabyte groß und die anderen sind super klein und ja, genau. Du hast ein Riesenproblem und dann kannst du, wie du sagst, das nur löschen. Super nervig. Wäre was, wo ich auch von Apple erwarten würde, da müssten sie eigentlich was Besseres anschaffen können oder
machen können. Bei dem es Time Machine gibt, habe ich das erwartet. Ich scheine da keinen Bedarf drin zu sehen. Seit 2007 gibt es das. Ich habe in dem Zuge das nochmal nachgelesen. 2007 kam Time Machine und 2008 kam die erste Time Capsule. Also sind dann auch nach ziemlich genau 10 Jahren dann final eingestellt worden.
Ja, also wie gesagt, generell finde ich Time Machine ein super System an sich.
Ja.
Wie gesagt, wenn du es auf die einzelne Platte machst, wenn du jetzt sagst, ich mache hier eine Platte und die ist nur für den Mac, ist das großartig, weil es dauerhaft ist, weil es etc. Aber wie du sagst, wenn man sich das teilt, fliegt dir dann irgendwann auseinander von der Größe. Mal davon abgesehen, dass die Macs immer größer werden. Stell dir vor, das ist ein 4 TB Mac und der ist jetzt mit 2,5 TB voll. Dann brauchst du auch gigantische Platten. Das skaliert ja irgendwann sonst auch nicht mehr. Ne? Und da müsstest du dann eigentlich Kontingente vergeben können, dass du sagst, pass auf, der kriegt aber nur so viel, der andere so viel. Und genau. Ich glaube, das kann man das müsste man ja eigentlich bei deiner Synology können.
Genau, bei der geht das. Das habe ich auch konfiguriert, dass die eine Obergrenze haben, aber da muss man einzelne User anlegen. Das ist das, was ich eben meinte. Und über die User kann man das dann machen, denen gibt man dann ein Limit vom Speicher und diesen User benutzt man dann nur für die Time Machine Backups. Und zwar halt eben jede Maschine quasi einen eigenen User, weil über die User-Verwaltung die Speicherlimits verwaltet
werden. Ja, klar. Aber dann reduziert sich auch, dann funktioniert das ja wieder, dass Time Machine reduziert.
Genau, ne? Weil es dann ans Limit läuft und dann aufräumen
muss. Dann hätten sie eigentlich auf ihrer Time Capsule das ja eigentlich nur für die einzelnen Geräte im Hintergrund einzelne Nutzer anlegen müssen und dann auch so eine Verwaltung machen müssen. Dann hätten sie das Problem ja eigentlich quasi gelöst.
Das Lustige ist, die Nutzerverwaltung ist ja sogar drin gewesen. Du konntest ja Nutzer anlegen. Ich habe nie verstanden, wofür. Ich glaube, das ist mal so ein Feature gewesen, was irgendwie mit iCloud zu tun hatte und dass man irgendwas mit Global DNS oder sowas war da mal geplant. Das haben sie ja auch zeitweise drin gehabt, dann aber wieder rausgenommen. Und dafür konnte man dort seine User konfigurieren. Das heißt, sie hätten das da sogar dranhängen können. Aber
ja, also cool war ja noch, ich weiß, konnten alle WLANs erzeugen? Das weiß ich nicht mehr. War das bei allen dann so?
Die Time Capsules ja, weil das sind ja quasi AirPod Extreme gewesen mit Festplatte dran.
Okay.
Also die, für die Leute, die das nicht mehr wissen, von damals, die AirPod Extreme, das sind die WLAN-Router von Apple gewesen. Ne? Express und Extreme gab es, ne? Die kleine und die große. Und bei den großen war das auch ein Jahr lang vorher oder so schon möglich, dass man an den USB-Port, der da dran war, auch eine Festplatte anschließen konnte. Und das haben sie quasi dann einfach nur integriert mit den Time Capsules. Ne? Das heißt also dann, ne, erst kam ja auch Time Machine, da konntest du auch mit den AirPod Extreme zusammen mit einer externen Platte schon Backups da drauf machen. Und dann kam dann, kurz darauf kam dann die Time Capsule, die dann eine integrierte Festplatte hatte. Die sahen auch genau gleich aus, ne? die Extremes und die Time Capsules vor dem Redesign und dann nach dem Redesign ja auch. Du bekamst ja auch immer noch beide. Und ja, letzten Endes ist das also einfach nur eine integrierte Platte gewesen, mit der Technologie angebunden, wie mit USB extern, also USB 2.0, relativ langsam. Aber es hat ja niemanden gejuckt, weil wenn das immer nur Deltas macht, dann ist es halt eben immer noch schnell genug.
Ja.
Ja, aber war halt eben schön. War auch zu der Zeit ja ein großartiges WLAN-System. Ich habe tatsächlich Apple für WLAN benutzt zu der Zeit.
Das ist jetzt noch ein großartiges WLAN-System, weil da ich meine aktuellen neuen Sachen noch nicht verbaut habe, läuft hier gerade, gerade alles, was hier steht, läuft über einen AirPod dritte Generation, über einen AirPod Time Capsule. Mhm. Ja, da habe ich nämlich hier im Treppenhaus liegen, weil ich noch keine richtige Verkabelung habe, läuft einwandfrei.
Ja, Moment, die Verkabelung hast du, hast es nur noch nicht angeklemmt.
Genau,
korrekt. Aber,
Verkabelung liegt schon, der Rest, der kommt später. Aber wie gesagt, das ist provisorisch eingerichtet jetzt.
Übrigens habe ich jetzt von jemandem, wo wir gerade von deiner, ganz kurz abschweifen zu deinen WLAN-Sachen, Thorsten, du hattest ja mal gesagt, die Unify-Sachen sind wie Apple verpackt.
Ja, genau.
Mir hat jetzt jemand anderes erzählt, der das auch zu Hause verbaut hat, unabhängig davon, sagt er, ja, die machen da ja schon irgendwie Apple nach mit der Verpackung. Da habe ich gesagt, ja, genau das habe ich auch schon gesagt. Ne? Also die verpacken ja großartig. Ja. Du hast ein ähnliches Erlebnis, definitiv. Also,
genau, absolut das gleiche Erlebnis.
Ja, das, ja. Also, aber, ja, zurück zur Time Capsule. Schade, also, dass das kaputt geht, blöd gelaufen. Sei mal hier als informiert und vielleicht sollte man die zumindest das Betracht ziehen, dass man da nicht mehr das als Hauptsache hat, beziehungsweise im schlimmsten Fall aus dem Verkehr ziehen.
Genau, also für Leute, die da jetzt nicht so drin sind, also ich würde empfehlen, und das machen diese Datenretter auch, die nicht mehr als zuverlässiges Backup zu betrachten. Ne? Also so als kann man mal noch mitlaufen lassen. Also ich schmeiß die jetzt nicht raus, solange die läuft, aber ich habe hier sowieso zwei laufen, da ich ja auch noch die Diskstation hier in Betrieb habe. Aber man soll sich nicht mal darauf verlassen, weil das ist natürlich eine blöde Idee, wenn man eine Festplatte hat, wo man weiß, dass die einen Serienfehler hat, dann ist das ja quasi Looming Day of Doom kommt irgendwann. Ne? Also es wird irgendwann passieren. Die Frage ist nur, wann.
Genau, und das Problem willst du nicht haben. Also sollte man frühzeitig Abhilfe schaffen und dann ist das auch kein Problem.
Ja, in diesem Sinne, wir haben leider keinen direkten Vorschlag für eine Alternative jetzt außer eine Diskstation, aber da müsst ihr dann schon ein bisschen administrativ dran arbeiten.
Ja, tief in die Tasche greifen, finde ich.
Ja, tief jetzt vielleicht nicht, weil die Apple-Sachen waren ja auch nicht günstig, aber gut, muss man vielleicht mal nochmal bisschen was gucken, was es da so Alternativen für gibt. Ich wollte mal schauen bei Gelegenheit vielleicht. Aber ja, akuten Bedarf habe ich jetzt gerade nicht, deswegen ja, müssen wir mal gucken. Aber gut, wenn jemand einen Tipp hat, ja, hier Time Machine-Ersatz, wie möglichst Plug and Play, sag doch mal Bescheid, würde mich mal interessieren. Vielleicht probiere ich das mal aus. Einfach nur so als Zusatzgerät mal sich das noch hinzustellen. Denn das ist genau das, was man jetzt halt eben bei den Diskstations nicht hat, dass die Plug-and-Play sind. Ne? Ja, gut. Okay. So viel dazu. Übrigens als letztes noch bisher keine Stellungnahme von Apple. Aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei einem Produkt, was jetzt schon wie viele Jahre ist es jetzt eingestellt? Ne? 3. Ne? Komplett eingestellt. Weiß nicht, ob die noch im Service sind, wenn sie die 2018 verkauft haben, sind sie ja zumindest aus der Gewährleistung jetzt alle raus, aber vielleicht werden die ja noch repariert, ne? Also da Müsste man mal gucken, was Apple dazu sagt.
Mal gucken, ob sie überhaupt was sagen.
Aber nach der Gewährleistung haben sie ja null Verantwortung für die Hardware mehr. Ne? Das ist ja an der Stelle diese Sache. Also solange man ihnen das nicht vorhalten kann, und das kann man, glaube ich, bei so einem Problem von den Festplatten, zumindest jetzt Apple gegenüber nicht, dann könnte man dann höchstens dem Festplattenhersteller vorwerfen, das irgendwie mit Absicht gemacht zu haben. Aber das ist natürlich auch schwer zu beweisen.
Naja, nee, das.
Naja, gut. So, aber wie gesagt, nicht mehr drauf verlassen. Gut, so, nächste Runde Probleme. Hatten wir schon mal angesprochen. Letzte Folge war es, glaube ich, und zwar der WLAN-Bug. Wir hatten gesagt, dass man SSIDs machen kann, die so verschiedene Prozentzeichen drin hatten, die dann diesen WLAN-Stack vom iPhone immer zum Resetten bringen. Man sieht das dann in den Settings, wie das immer neu startet, kurz disabled wird, also quasi abstürzt, dann wiederkommt, wieder sich automatisch versucht anzumelden mit dem WLAN, was man vorher aktiv auswählen musste, mit einer besagten SSID, also Bezeichner. Und dann hing das also da in so einer Loop und man konnte weder das irgendwie noch handeln oder sonst irgendwas. Also man konnte es zwar ausschalten oder rebooten, aber es fiel immer wieder in diesen Zustand rein mit der Lösung, dass man über die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, das lösen konnte. Was natürlich nervig ist, weil er vergisst dann auch alle Netzwerkpasswörter, was ich immer sehr blöd finde, dass das mit da drin hängt. Ja, aber damit könnte man das zumindest noch lösen. Jetzt haben sie aber noch nach einem ähnlichen Schema, auch mit diesen Prozentzeichen, was ich letztes Mal ausführlich erklärt hatte, jetzt eine andere Variante von SSID gefunden, mit der man das sogar noch nicht mal mehr über den Netzwerkstack zurücksetzen kann, sondern nur durch einen kompletten Systemreset. So, das ist natürlich jetzt noch eine bitter. Nummer krasser.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig bitter. Also warte ich eigentlich mittlerweile relativ zeitnah mal ein Punkt-Update von Apple. Also das sind ja schon, vor allem wenn es so öffentlich ist, das heißt, das kennt schon jeder, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendein Honk in der Innenstadt, sage ich jetzt mal gerade, ne, in der Innenstadt deswegen, weil da kriegst du viele fremde WLAN-Netzwerke, auf dem Land ist das meist nicht ganz so schlimm, sich so eine SSID macht, offen lässt, damit Leute draufklicken und dann...
Ja, genau. Also das muss man nochmal betonen, es ist nicht automatisch, ne? Also man muss aktiv, also durch Tab, dieses WLAN auswählen und dann fällt er in diese Schleife rein, dass er da immer abstürzt und ja, was jetzt genau der Unterschied ist, warum das jetzt hier mit der anderen SSID so viel schlimmer ist als mit der anderen, das ist nicht weiter klar. Ne? Da müsste Apple mal was zu sagen, werden sie aber nicht tun. Nee. Und also letzten Endes einfach bitte gar nicht WLANs auswählen, die mit einem Prozentzeichen anfangen. Tun sie ja in der Regel nicht.
Ja. Ne?
Prozentzeichen sofort Finger weglassen, sonst könnt ihr euch da eventuell in solche Probleme hineinbegeben. Letzten Endes, was wollte ich eben noch gesagt haben, man kann also auch das Backup nicht einspielen, wenn man einen Reset gemacht hat, weil in dem Backup ist dann auch die SSID gespeichert.
Außer man ist vielleicht schnell genug und es wurde noch keins erstellt.
Ja, aber genau, wenn man dann lang genug wartet, dann macht er natürlich ein Backup und dann dann muss man dann wahrscheinlich sehr schnell reagieren, dann hat man vielleicht Glück.
Ja, auf jeden Fall, wie Daniel schon sagt, auf keine WLANs klicken, die mit Prozent beginnen, dann hat man das Problem nicht und ich hoffe, ja. Apple bringt zeitnah ein 13.6.1.
Ja,
ist das so genau. Richtig? Nee, 14.6.1, entschuldige.
So. Oder?
Ja, 14. Ich bin total raus, weil ich schon 15 drauf war.
Musste auch überlegen.
14.6 ist richtig. Sind wir bei 14.6?
Ja,
also 14.6.1 rausbringt und dann sollte das ja alles halbwegs funktionieren, denke ich.
Gut, ist natürlich problemlos zu fixen. Ne? Also im Zweifelsfall, wenn man jetzt das Problem hat, nehme ich mal an, dass es da eine Lösung für geben wird in naher Zukunft. Dann würde ich halt eben das Gerät jetzt nicht benutzen. Das ist natürlich dann leicht gesagt bei einem Smartphone, aber ja gut, ansonsten, wie gesagt, einfach vermeiden, diese SSIDs mit Prozent anzuklicken, dann kann da ja nicht mehr viel passieren. So, apropos viel passieren, aber ganz anderes Thema. Und zwar hier, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, dass in China es wohl so eine Gruppierung gab, die sich da zusammengerottet hatte, die offiziell eine Umgehung von Apples ATT machen wollte. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, das wird bestimmt spannend, ob und wie Apple das enforcen wird, wenn da jetzt irgendwie Apps anfangen, diese Lösung, die scheinbar verfügbar ist, jetzt einzusetzen. Und wir haben tatsächlich was gehört, denn Apple hat angefangen, Apps zu rejecten, die diese sogenannte KAID, C-A-I-D-Bibliothek einsetzen, die diese ATT-Umgehung quasi macht. Also quasi dieselbe Funktionalität von diesem Werbeidentifier halt eben ohne Zugriff auf den Werbeidentifier zur Verfügung stellt. Sie haben wahrscheinlich reverse-engineert, wie der erstellt worden ist und haben das einfach selber zusammengestellt, nehme ich mal an. Oder irgendwas Ähnliches. Ich habe es jetzt auch nicht im Detail gesehen. Apple hat jetzt rigoros Apps abgelehnt, mehrere dem Hörensagen nach, die diese KAID-Bibliothek drin haben. Und damit setzen sie das jetzt konsequent um, dass man das ATT auch nicht umgeht.
Aber waren da Namen genannt? Das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt.
Nee, waren jetzt keine Namen genannt. Hätte ich jetzt auch nicht getan, weil kein Shit-Shifting an der Stelle notwendig ist. Ich wollte eigentlich nur sagen, gut so.
Denn, ja, das auf jeden Fall. Aber es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Apple explizit Facebook irgendwie den Mund genommen hätte oder so. Die sind ja beste Freunde, deswegen.
Nee, ich glaube, die waren da sogar. Also, keine Ahnung, es fielen wirklich keine Namen, von Facebook hatte ich jetzt auch keine Mutmaßungen gehört oder sowas. Ja gut, auf jeden Fall, es ist wohl so gewesen, dass sie unter Umständen da wohl eine Zeit lang die auch durchgelassen hatten, aber dann irgendwann jetzt rigoros angefangen haben abzulehnen. Also sie scheinen das dann da wohl in ihre Analyse mit aufgenommen zu haben, dass das nicht durchgeht und dann fliegen die da gleich raus, sobald das drin ist. Also da wird auch scheinbar gar nicht mehr manuell drauf geguckt. Was auch gut so ist, ne? Weil
ja, definitiv.
Ist ja eine offizielle Umgehung und sie verbieten sich ja die Umgehung davon. Also müssen sie das jetzt auch konsequent umsetzen. Deswegen meine ich auch gut so, weil man kann es ja über ATT machen. Ne? Man muss noch mal betonen an der Stelle, ATT ist einfach nur die Möglichkeit für den Nutzer, ja oder nein zu sagen. Punkt. Und wenn ich als Nutzer das nicht gut finde, dass ich auch Nein sagen darf bei so einer Entscheidung, dann haben wir ein Problem.
Ja, definitiv. Also generell, wie gesagt, natürlich ist das ein bisschen immer noch mit Kanonen auf Spatzen schießen, ATT irgendwo. Ne? Also es grenzt ja wirklich alle aus. Damit meine ich jetzt eigentlich nur, dass auch die Leute, die wirklich einfach nur ein statistisches Tracking machen und das über Drittanbieter machen, weil das schreibst du ja nicht mal eben selber, halt nun mal auch in den Arsch gekniffen sind. Aber das Problem dabei ist ja ein größeres, und zwar, dass das ja im großen Stil, und zwar nicht nur von Facebook in dem Fall, also nicht von einer bösen großen Firma, sondern wirklich von massenhaft Firmen ausgenutzt wurde. Und zwar in allen möglichen Bereichen, allen möglichen Lagen. Denken wir an die Wetter-Apps, die Standorte, Standortdaten missbraucht haben. Die
richtig größten, weggeschnorchelt, ja.
Ne? Also das ist ja ein Riesenmoloch, wo Potenzial gesehen wurde, Geld zu machen, weil es ist ja umsonst, und das ist aber auch ein Problem unserer Gesellschaft, das muss ich auch dabei sagen, das Problem unserer Gesellschaft ist die Idee, es kostet nichts, dabei möchte man aber ja selber bezahlt werden und das Geld muss ja irgendwo herkommen, wir wissen alle, umsonst ist nichts, außer der Tod, und der kostet die Angehörigen dann auch nochmal, aber die Sache ist halt, kostenlos ist nichts. Es muss ja Geld generiert werden. Also die Wetter-App wird ja auch nicht Sozialsinn geschrieben, also ehrenamtlichen Gründen, sondern da sitzen ja Leute hinter, die Geld verdienen. Das Geld muss irgendwie erwirtschaftet werden. Also wenn die Wetter-App gar nichts kostet, muss das Geld woanders herkommen, ob aus Werbung oder aus anderen Daten, ne?
Aber das ist halt eben auch die Hölle, dass das alles so inoffiziell unter der Hand das Geldverdienen gemacht worden ist. Ne? Das ist halt eben absolut die Krätze, was ja von Facebook und Co. letzten Endes eingeführt worden ist, diese Kostenlos-Mentalität halt eben. Ne? Das klar, auch in gewisser Weise haben die Nutzer das natürlich auch forciert, weil sie ja mit großer Freude kostenlose Apps installiert und genutzt haben. Aber ich habe das auch schon seit Facebook damals immer mich selber gefragt, was das Geschäftsmodell hinter Facebook und solchen Plattformen und Lösungen halt eben sein mag und wo dann das Geld herkommt. Ne? Und logischerweise war das dann relativ schnell klar, wie die sich finanziert haben, aber die Realisation, wie dramatisch das ist und wie viel die letzten Endes an Informationen tatsächlich auch sammeln und für wie viel Geld dann auch verkaufen können, das ist halt eben einfach alles enorm. Ja, genau. Und das muss kommuniziert werden, das kann einfach nicht
das muss auch gehen. Das muss auch reguliert werden, ne? Also das muss, das finde ich, muss auch immer noch viel deutlicher klar gemacht werden. Ich bin auch immer noch für eine viel einfachere Datenschutzerklärung. Also wir in Deutschland haben ja den Versuch gestartet, beziehungsweise in Europa, so mit hier GDPR, ihr weißt, was ich meine.
GDPR.
Bitte?
General Data Protection Regulation.
Genau, GDPR.
GDPR.
Genau. Und aber oder auch DSGVO. Da ist ja die da ist ja die Formulierung hinterher wieder schwammig geworden und doch nicht so genau und alles doch nicht so richtig, dass das so klar ist. Eine Datenschutzerklärung müsste in meinen Augen so einfach gehalten sein, dass sie jeder versteht, nicht mit umständlich langen Texten, sondern es müsste alles eigentlich in 3 Zeilen erklärt sein, warum brauche ich da einen Standort das und wer kriegt die Daten.
Wo du das sagst, Sascha, das steht da drin. Da steht drin, das muss für den normalen Nutzer verständlich formuliert sein und zwar einfach. Ja, so dass kein Fach Chinesisch und so, also so steht es genau nicht drin, aber es steht halt eben drin, es muss eindeutig und klar sein, kurz und eindeutig erklärend. Ich weiß nicht, wie da manche Firmen auf die Idee kommen, dass so 15 Seiten Rechtsanwaltssprech, was jetzt nicht böse sein soll, aber was halt eben nicht das ist, was ich jetzt als normaler Konsumer lesen möchte, wenn ich mir sowas anschaue, überhaupt akzeptiert werden kann. Ich kann ja auch nicht sagen, ob das okay ist, ja, wenn das nur so kommt, weil ich eigentlich das so kennengelernt habe, dass es halt eben so in 2-3 Sätzen umrissen werden muss, was da passiert und was man da dann erwarten kann. Und das kriegt man ja nirgendwo.
Wenn da steht, es muss nur verständlich sein, ist ja keine Länge angegeben. Dann muss das ja nur in Sprache sein, die verständlich ist. Das wird
aber ist das verständlich? Guck dir mal dieses Vertragsgewäsch
an. Aber das ist ja schon wieder Definitionssache. Genau das ist ja das Problem. So genau steht es ja eben nicht da drin. Also genau hätte es da drin stehen müssen. Es muss in 3 Sätzen da stehen. Es muss in den 3 Sätzen noch aufgeführt werden, an welche Firmen werden welche Daten weitergegeben und warum. So. Und dann schreibst du oben so eine Zusammenfassung, wie das ja in manchen Nutzungsbedingungen so drin ist. Ne? Was weiß ich, hier und im Folgenden wird Google Inc. bla 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 nur noch Google genannt und Facebook bla 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 Inc. wird nur noch Facebook genannt, damit das nicht zu lang wird. Und dann schreibst du halt, wir benutzen deine Standortdaten und die werden übrigens auch an Facebook weitergegeben, weil wegen Werbetracking und Nutzerverhaltenstracking so. Dann weißt du Bescheid, dann steht das ganz klar da drin und dann kannst du dir das überlegen. So, und das müsste auch in den Meldungen in meinen Augen drin stehen, die Apple da anzeigt. Das müsste Apple nachkorrigieren, dass sie da mit reinschreiben, dass das mit zur ATT gehört. Das heißt, wir benutzen deinen Standort und übrigens, das wird auch eventuell genutzt durch Google, da wir die API mit da drin haben und sie das potenziell mit abgreifen können.
Ja. Ja, das ist mir auch oft nicht umfangreich genug, was in diesem ATT-Dialog steht, auch wenn dann sich da scheinbar ein so ein Standardsatz etabliert zu haben scheint, vor allen Dingen, wo nämlich einfach drin steht, wir brauchen deine Daten, um dir tolle Werbung liefern zu können. Akzeptier das mal, ansonsten bist du böse. So.
Ja, vor allem ist ja immer dieser Vorscreen immer so nett. Also der Screen, der noch davor erscheint, du musst das annehmen, weil sonst können wir eventuell nicht mehr kostenlos anbieten. Und,
ne? Ja, genau.
Also, das kommt genau. Ja dann als Drohung immer noch mit dabei. Ansonsten ist es demnächst nicht mehr umsonst, wo ich mir so denke, ja, dann schmeiße ich die Wetter-App halt runter. Mir nur wurscht. Ja, also für den Driss, den ihr mir da bietet, den du auf jeder kostenlosen API abfragen kannst. Ne? Das, was da dann wirklich interessant ist hier, hier, wie heißen sie, Regenradar-Daten und sowas, ne? Die kosten ja meist sowieso extra, zumindest wenn du sie genau haben willst und sowas. Das ist ja dann auch immer noch was anderes. Aber ja, gut, ich bin aber auch ein Riesenfreund von bezahlter Software. Ne? Also ich bin ja ein Riesenfreund davon, wenn ich für irgendwas da noch Geld ausgeben kann und wenn ich dann auch noch vernünftige Qualität kriege, ob jetzt bei den Mac-Apps oder auch bei den iOS-Apps, dann ja, ist doch okay. Und meist sind das doch auch Beträge, wo ich jetzt nicht von sterbe. Ja, wenn ich jetzt mal sage, es hat einer eine gute Idee gehabt, der hat eine App geschrieben und die kostet jetzt 5 Euro. Ja, ja. Also ich kaufe ja auch nicht 30 Apps in der Woche, ne? Das ist ja auch immer so die Sache. Also mittlerweile habe ich ja so viele Apps, ich kaufe manchmal nicht mal eine im Monat, weil ich habe ja vieles und ich brauche nichts. Aber manchmal muss ich auch zugeben, dann lese ich von einer und dann klingt die cool und dann kaufe ich die manchmal und dann brauche ich die vielleicht auch ein Jahr nicht oder so, aber trotzdem war ich froh, dass ich sie gekauft habe.
Ja. Ne? Ja. Und also bei mir sammeln sich lediglich die Abos so langsam. Ja, so, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn das immer alles nur über Abos geht, dann hast du natürlich irgendwann einiges an Abos. Und klar kann ich mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, die Probleme damit haben, so regulär eine gewisse Menge Geld halt eben da immer umzusetzen für Software, ne? Und deswegen dann da nicht Freund von sind. Aber wir müssen auch irgendwie von dieser Kostenlos-Mentalität wegkommen. Und das ist jetzt so ein Spagat. Ne? Auf der einen Seite Datenschutz und die Leute sollen selbst entscheiden. Um mehr geht es ja, wie gesagt, die ganze Zeit nicht. Und auf der anderen Seite halt eben dann ne, die Datenkraken, die alles kostenlos machen, aber halt eben abschnorcheln, was sie abschnorcheln können. Und wir müssen irgendwie so einen Middle Ground finden, wo alle glücklich werden können.
Ja, also ich sehe da immer zwei Probleme. Also erstens glaube ich, ist vielen Leuten nicht klar, dass du am eigenen Ast sägst mit der Umsonstmentalität. Weil wenn ich anfange, bei so einem Kram immer umsonst zu machen, dann das endet irgendwann auch bei mir. Weil der Kreislauf des Geldes ist nun mal global. Und wenn man für nichts mehr Geld umsetzt, muss irgendwann auch dein eigener Arbeitgeber überlegen, wie er es macht. Wenn ich jetzt überlege, ich bin in einem Handwerksbetrieb und der eine Handwerksbetrieb macht jetzt die Heizung aber umsonst. Dafür musst du aber dann Heiztracking einbauen. Das Ding hat noch eine Kamera und sie hängen dir noch Rauchmelder auf, die dich tracken, ne? Und dafür kriegen sie dann von Google viel Geld als blödes Beispiel, ne? Ja, dann ist der Handwerksbetrieb, der aber dann am Ende 10.000 Euro für die Heizung haben will, nicht mehr sonderlich attraktiv. Ne? Ja. So, also ist jetzt ein ganz blödes, grobes Beispiel, aber das sollte man ja auch irgendwo immer nicht vergessen. Und bei dem ganzen Datenabschnorcheln finde ich halt auch immer so eine Sache, man muss halt sensibler sein, finde ich, mit seinen Daten. Also diese Mentalität, die wir haben, es ist doch egal, die finde ich gefährlich, denn, also was jetzt, die ist auch gefährlich, weil das hat man uns jetzt oft genug bewiesen, wie gefährlich sowas ist. Auf der einen Seite ist ein Riesenbohai da drum, wenn man die Corona-Warn-App installiert, als Beispiel, die aber noch Open Source ist und wo jeder reingucken kann. Da heulen sie alle rum und sagen, nein, der Staat, der verfolgt mich, ne? Alles ganz, ganz schrecklich. Und auf der anderen Seite schreiben sie dann den Freunden über Facebook oder WhatsApp, wo ich mir dann so denke, ja, Leute, da weiß ich auch nicht mehr, wie ich argumentieren soll, ne? Weil da ist ja nichts zum Argumentieren bei solchen Menschen dann. Die haben es ja dann nicht verstanden.
Ja, genau. Da haben wir irgendwas Grundlegendes nicht verstanden, wenn sie das über einen Kampf scheren können. Und ja, gut. Aber da muss man halt eben auch aufklären. Es gibt einfach wahrscheinlich viel zu viele Leute, die das so noch nie vernünftig mal erklärt bekommen haben. Also, genau. Ich habe jetzt nicht oft Kontakt mit solchen Leuten. Deswegen, also nur in der Familie, die Leute, die sind mittlerweile alle abgeholt, aber das hat auch lange gedauert und ich glaube, bei manchen Leuten ist es dann auch immer nicht ganz angekommen, ne, weil, oh, aber alle Leute sind auf WhatsApp. Oh, ja, genau, aber das ist dann auch dieses Problem, ne, wenn da alle drauf sind. Ja,
wenn alle von der Brücke springen, springe ich auch nicht hinterher.
Ja, aber also, trotzdem, wie kriegst du das dann bei Leuten hin, die froh sind, dass sie es bedienen können?
Nee, es ist total schwierig, da stimme ich dir zu. Das war ja bei mir auch so. Und ist zum Teil noch, aber der Großteil ist jetzt wirklich umgezogen, wenigstens dann mal zu Signal. Da gibt es dann natürlich immer dieses, das macht WhatsApp besser und das ist da besser oder so. Der Großteil ist da jetzt umgezogen und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Doch, mit meinem Mechaniker schreibe ich im Moment noch über WhatsApp. Den habe ich vergessen zu fragen, ob er was anderes hat. Aber der Rest, sonst schreibe ich keiner sauber WhatsApp, nie. Und ich werde es irgendwann, wie gesagt, wenn ich die eine Person vielleicht noch umgezogen habe oder so, werde ich auch das denke ich mal, ganz deinstallieren, weil eigentlich brauche ich es nicht. Die haben schon eh keinen Zugriff auf nichts, weder auf ein Mikrofon, Kamera, Standort noch sonst irgendwas. Ich brauche es einfach nicht. Ne? Und ganz im Ernst, wenn mir einer sagt, entweder WhatsApp oder gar nichts, oder so nach Motto, oder du schreibst also, mir nicht, ja, dann schreibe ich dir halt nicht, dann okay.
Aber das Problem ist, du hast ja jetzt Glück, dass du das hinbekommen hast, dass du die Leute umgezogen bekommen hast. Ich glaube, jetzt diese Geschichte mit der neuen Datenschutzerklärung bei WhatsApp hat manche Leute ein bisschen hadern lassen. Da gab es ja dann so in den Medien, auch in der Bild, ja, die ich nicht lese, stand definitiv da was drüber drin und wie schrecklich das sei und alles Mögliche. Und da, glaube ich, habe ich so eine Delle erlebt und ich hatte ganz kurz die Hoffnung, dass tatsächlich die Leute auf Alternativen umsteigen werden. Aber dann ist es nach wenigen Wochen, ist das vorbei gewesen. Seitdem sind sie wieder alle da drauf. Und bei mir ist es tatsächlich bei vielen Leuten in der Familie so, dass die entweder nur über Facebook oder nur über WhatsApp oder über beides zu erreichen sind, aber sonst nicht.
Ja, aber das ist ja auch schwierig. Also ne, für den Otto-Normalverbraucher, das ist ja so, als wenn du denen das Telefon wegnimmst.
Ja.
Ne? Also genau. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, WhatsApp sind 1,5 Milliarden User, also da sind eigentlich alle vernetzt. Ich halte da auch nichts von, aber je nachdem, mit welchen Gruppen du kommunizierst, dann kannst du halt nur sagen, okay, Schluss, ich stelle die Kommunikation mit euch ein, weil
ja. Genau.
Also, die haben keine andere Möglichkeit.
Ja, und das kannst du halt eben mit der Familie nicht, weil irgendwo möchtest du ja auch kommunizieren. Ja. Das ist genau dieser Zwang, sonst hätte ich auch Facebook schon lange gelöscht, ja, weil ich für mich privat alleine brauche das nicht. Ne? Und WhatsApp auch nicht. Aber die Familie, wenn das der einzige Weg ist, die zu kontaktieren, dann kontaktiere ich sie lieber. Dann drehe ich auch alles ab, so wie Sascha schon sagte. Ne? Aber letzten Endes schenke ich ihnen immer noch Informationen, wie bekloppt.
Ich finde, Facebook habe ich auch noch. Ne? Aber war ich, keine Ahnung, wie viele Jahre jetzt nicht mehr online. Aber potenziell habe ich es noch. Ich habe auch noch den Login. Ja, vielleicht keine Jahre, aber ein Jahr war ich bestimmt nicht mehr online. Da habe ich noch geguckt, ob es überhaupt noch existiert. Aber sie haben mich nicht gelöscht, hätte mich auch gewundert. Und aber
die löschen sich nicht.
Ja, genau. Aber was immer wieder schön ist, das muss ich ganz klar sagen, wenn mich heute einer fragt und sagt, hast du WhatsApp, sage ich immer, nö. Das dumme Gesicht, das finde ich immer super. Das ist immer echt schön, wenn du einem sagst, wenn da einer so sagt, hast du WhatsApp und du sagst, nee. Ja, wie nee? Ja, nee, habe ich nicht. Dann installier den mal. Nee, ganz sicher nicht.
Das Schlimme daran ist ja, die Leute laden ja alle kostenlos ihnen ihr Adressbuch hoch, damit WhatsApp da den Adressabgleich machen kann. Und dann sagen die ja für Gott und die Welt, die Leute sind auf Facebook. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Arzt, mein Allgemeinmediziner, wo ich hingehe, auf WhatsApp ist mit seiner Notrufnummer, die ich in Notfällen anrufen kann. Die habe ich deswegen irgendwann mal ins Adressbuch gespeichert. Zack, hat mir WhatsApp gesagt, hier, guck mal, dein Arzt ist online. Ja, großartig, danke.
Ja, also in der Tat glaube ich, dass viele das gar nicht so im Hinterkopf haben. Auch mit Firmennummern, ja. die ich schon hatte, bekommen habe, irgendwie zum Telefonieren, weil irgendwie wegen Jobangeboten, bla bla bla, warum auch immer. Oder wegen einfach Firmenkontakten, ne, wo du das dann hast. Und dann kommt auf einmal so, ja, der ist in WhatsApp, ne? Und dann kriegst du hier diese komischen Statusbilder oder so von dem Angestellten und denkst, ey Leute, das können wir doch nicht machen, ja. Also das ist halt einfach so ein Ding, was ich nicht nachvollziehen kann. Ne? Das geht ja auch ordentlich, das geht auch datenschutzkonform mit Hashes, so wie Signal das ja auch zum Teil macht. Und Treema und wer ist nochmal der dritte? Signal, Treema und der jetzt so verschrien ist, weil die Nazis sich da tummeln. Wer ist denn sie denn?
Ja.
Kommt man gerade nicht drauf.
Mag mir gerade nicht einfallen.
Telegram. Telegram ist, nee. Telegram ist in Ordnung. Das, wo die Nazis sich tummeln, war doch
Signal.
Nee.
War das nicht Telegram? Was du meinst? Also ich benutze das nicht aktiv,
Telegram, aber scheiße. So, jetzt nochmal langsam, um es zusammenzufassen, dass wir keinen in den falschen Topf werfen. Signal war in Ordnung, das ist ja auch von Ed Snowden sogar empfohlen worden. Treema ist auch in Ordnung, das ist ja der Kram aus der Schweiz. Mhm. Und Telegram ist auch ordentlich verschlüsselt, muss man auch dabei sagen, ne? Aber die sind halt jetzt ein bisschen in Verruf geraten, weil es da halt die Gruppen wohl von den Spinnern und Rechtsradikalen gibt, wo aber der Dienst nichts für kann.
Genau, ne? Das wollte ich gerade sagen. Also der Verruf ist da jetzt ein bisschen so in Anführungsstrichen, weil also es ist immer nur in aller Munde durch diese Spinner, die sich da tummeln.
Genau, ne? das ja gut, das meine ich eigentlich damit. aber das ist halt die Kehrseite von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da können die auch nichts machen. Die Leute sind Ende zu Ende verschlüsselt und Punkt. Da ist immer diese Forderung nach, ja, das müsste man doch löschen, damit die sich nicht austauschen können. Nee, weil du möchtest, dass es Ende zu Ende verschlüsselt ist. Du möchtest, dass genau das nicht geht. Du willst die Leute nicht mundtot machen. Das natürlich die Kehrseite ist, dass sich auch solche Trottel austauschen können.
Möchtest du, dass das gelöscht wird? Muss man denjenigen dann gleich zurückfragen. Schönes Beispiel habe ich gerade gelesen, habe ich nicht aufgeschrieben, aber gerade gestern was drüber gelesen. In China gibt es gerade eine Aktionswelle, wo die Leute, also die heißt Lying Down, sich hinlegen. Und die Leute, die haben einfach gesagt, sie wollen, also das sind so vor allen Dingen Millennials, wurde da so gesagt, ne? Also jüngere Leute, ne? Die erst in den 2000er Jahren geboren worden sind und die keinen Bock mehr haben, sich tot zu arbeiten. In China ist das ja quasi Vorgabe von der Regierung, sich tot zu arbeiten. Ja? 9 to 9, 6 Tage die Woche ist bei denen ja Standard, habe ich jetzt in dem Zuge gelesen, habe ich auch mit den Ohren gewackelt. Also 12 Stunden arbeiten und das 6 Tage die Woche. So, und wenn du weniger arbeitest, dann bist du ein Slacker. Und wirst an den Pranger gestellt, schon fast. So, und dann gab es dann jetzt Leute, die gesagt haben, vor allen Dingen einen, der dann sagte, mach ich nicht. Ich lebe hier irgendwie mit einem kleinen Nebenjob, der mir irgendwie $60 bezahlt, da komme ich mit durch und ich bin sparsam und dann ansonsten mache ich mich nichts. Er nannte dann hinlegen das, was er macht. Ne? So. Und letzten Endes hat er darüber einen Blog-Eintrag geschrieben und den haben die Zensoren gelöscht. Oh. Ja, in China wird ja alles von den Zensoren gelesen. Mhm. Und in diesem Sinne hat das da so ein bisschen Aufregung gegeben. Das wurde dann so von einigen Leuten nachgemacht, aufgegriffen. Mittlerweile ist das irgendwie auf YouTube gelandet, als Video, was er da irgendwie geschrieben hatte. YouTube ist ja bei denen geblockt. deswegen konnten sie das natürlich nicht zensieren. So, und worum es dann ging in dem Artikel, das war ein New York Times Artikel, das war, dass halt eben die Zensoren jetzt radikalst diese Lying Down Thematik wegzensieren. Ja? Das heißt also, einfach nur zu sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich lege mich lieber hin stattdessen, wird zensiert. Ja? Da sagt die Regierung, nee, das ist nicht nach unserem Konzept. Ne?
Genau.
Wie wir uns hier unser China vorstellen, ne? Von fleißigen Arbeiterbienchen. Ja? Und dann wird das weggeklopft. Das muss man sich mal verinnerlichen. Das ist die Extremversion. Jetzt, ne? Also es geht noch schlimmer. Man stelle sich mal vor, die Nazis hätten das machen können. Ja? Hat ja Andreas Eschbach ein schönes Buch drüber geschrieben. Empfehlung übrigens. Fällt gerade der Name nicht ein.
NSA.
Ja, genau, richtig. Mhm. Nationales Sicherheitsamt, genau, sehr, sehr schöne Namen.
Hab's mir nämlich auch schon mal empfohlen, deswegen weiß ich es gerade.
Ja, genau. Sehr schönes Buch, leider trauriges Ende, aber ist irgendwie logisch, wenn es um Nazis geht. So, und allgemein sehr, sehr schöne Bücher von Andreas Eschbach lese ich sehr gerne. Letzten Endes, also ist das jetzt hier schon so in der modernen Welt jetzt hier die Extremversion, wie China das lebt. Ne? Das muss man sich mal verinnerlichen. Ne? Also wenn das jetzt hier auch extremer werden würde in Deutschland, dann würden wir auch sehr schnell in diese Richtung gehen.
Das ist nämlich immer genau der Punkt. Man darf immer bei solchen Überwachungsstrukturen, die man ja sehr schnell abnickt, nehmen wir die ja auch immer kontrovers diskutiert wurde, die Vorratsdatenspeicherung zu verlängern, wo man genau weiß, das hilft überhaupt nichts, was die Sicherheit angeht. Das ist ganz klar nachgewiesen. Das bringt nichts. Wo aber dann viele Leute sagen, na ja, aber was macht der Staat denn schon? Das Problem ist nicht, was der Staat jetzt macht, sondern das Problem ist, was wir an Daten für zukünftige Systeme sammeln. Und wir sehen ja allgemein politisch schwierige Zeiten zum Teil in Europa auf uns zukommen, wo auch viel mit Recht sympathisiert wird oder mit anderen extremen Regimen. Und wenn man sich vorstelle, man bildet schon die Datenbasis für sowas, hast du ein gigantisches Problem ab Tag 1. Und da kannst du ja dann ich sag jetzt mal, Systemungewollte direkt ausmachen und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, Überwachung und Zensur finde ich, deswegen sage ich ja auch, dieses Löschen bin ich froh, dass es nicht geht. Nicht, weil ich um Gottes Willen mit den Bekloppten sympathisiere, weder mit den Impfgegnern noch mit den Rechtsradikalen noch mit sonst irgendwelchen Verrückten, die sich da zum Teil tummeln. Aber es geht nicht, dass es da eine staatliche Zensur gibt. Dass wir das bezahlen damit, dass sich auch ein paar Vollpfosten austauschen können, was ja, weiß Gott, die Minderheit ist. Auch wenn sie immer irgendwelche Parolen hätten, von wegen, sie wären das Volk. Mag ja leider sein, aber die Kehrseite ist auch, dass sich 80 Millionen Bundesbürger potenziell sicher und privat unterhalten können, ohne dass da mal eben einer zuhört. Und das ist ja der Preis, der in Ordnung ist.
Und man muss sich das wirklich nochmal verinnerlichen in diesem Beispiel jetzt aus China da. Das ist ja nicht echt extrem. Das ist ja jetzt nicht also entfernenswürdig. Das ist ja nichts, wo jetzt jemand, der mit klarem Verstand es sagen würde, hier muss der Staat bzw. die Bevölkerung geschützt werden vor den Slackern. Ja?
Ja, gut, aber
bei uns würdest du einfach nur mit den Schultern zucken und weitergehen.
Aber genau das ist ja der Punkt, wenn die Linie für normal oder die Linie, die derjenige vorgibt, der es zensiert, verrutscht. Und das geht ja dann ganz schnell, ne? Also stellen wir uns jetzt mal das Nazi-Thema vor. Und du möchtest gewisse ethnische Gruppen überwachen und verfolgen und dann hast du ja das Instrument da und genau das. Und auch die Sympathisanten, die dann sagen, ah nee, wir sind dagegen, auch die kannst du ganz leicht mundtot machen, weil du sie nicht mehr kommunizieren lässt. Und genau da fängt dann das Problem an, dass die Freiheit gar nicht mehr gegeben ist. Und das ist scheißgefährlich, das darf man nicht. Und da kannst du keine Ausnahme machen, dass du sagst, ja, bei denen ist das aber in Ordnung. Das ist genauso wenig wie, Generalschlüssel, ja, aber nur für die Geheimdienste. Nee, das geht nicht. Wenn der Schlüssel mal da ist, ist er da. Und damit ist die Sache auch erledigt.
Ja, das musst du nur den Leuten klar machen. Und das ist leider sehr schwer, weil viele Leute ja die total falsche Behauptung aufstellen, das geht. Und dann kommen andere, die sagen, das geht nicht. Und die wissen überhaupt nicht, wie sie das jetzt bewerten sollen, weil sie keine Fachleute sind.
Genau, ne? Also es ist oft, das habe ich auch schon selber privat sehr oft gehört, dass das so nach Motto, ja, aber die hier, was weiß ich, Apple verschlüsselt, aber die wollen auch nicht, weil sie das verkaufen können so schön. Nee, also es gibt keine Verschlüsselung, eine gute, wo der andere einen Schlüssel hat. Ja, also wenn ich, das ist so, als wenn ich bei mir zu Hause zwar von innen abschließe, aber draußen den Schlüssel stecken lasse. Das ist das ist zwar nett, aber das hilft nicht besonders viel. Und
Wenn du das Schloss abschließt und draußen aber so an der Kordel daneben den Schlüssel hängen
genau, lässt. Richtig so. Damit ich ihn nicht aus Versehen vergesse mal, ne, so ungefähr. Oder direkt vor meiner Wohnungstür
oder der Fußmatte. Der Klassiker, genau, wollte ich auch gerade sagen, ja. In Amerika ja so etabliert, dass man wirklich erstmal unter die Hausmatte gucken sollte. Meistens ist ein Schlüssel drunter, so hört man.
Oder unter irgendeinem Stein oder Blumenpott in der Nähe, genau. Ja. Sind dann auch mal so Sachen. Also, es gibt da keine Ausnahme und ja, ein paar wenige Kriminelle und Vollidioten, Verschwörungstheoretiker, die verstecken sich auch darunter, aber das sind so wenige, Gott sei Dank, und ich hoffe auch nicht, dass es mehr werden, um Gottes Willen, aber das sind so wenige, dass man nicht deswegen generalisieren kann und sagen kann, das machen wir nicht mehr. Das wäre. Wäre nicht zielführend. Du kannst nicht alle kriminalisieren wegen ein paar Vollidioten. Ja, es gibt auch ein paar Leute, die betrunken Auto fahren und Leute damit verletzen und gefährden. Deswegen können wir nicht das Autofahren abschaffen und sagen, macht jetzt besser gar keiner mehr. Ja, das funktioniert ja nicht.
Genau, richtig. Gut, wir sind abgeschwiffen. Ich glaube, wir müssen mal weitermachen. Aber es ist halt eben ein Thema, was uns sehr auf dem Herzen liegt. Deswegen hängen wir da auch immer wieder dran. Aber wir machen mal.
Machen wir mal einen Cut. China ist ja sowieso so eine Sache für sich und ATT zu umgehen ist nicht gut. Apple wollte das von vornherein nicht und hat jetzt Konsequenzen gezogen. Das
genau, gut so. Was gut ist.
Ja. Gut. Ansonsten gibt es eine HomePod-Software, also eine HomePod-Beta, HomePod 15, HomePod OS 15. So.
Das ist so eine inoffizielle Beta, ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Also man kann die nicht öffentlich bekommen, man muss eingeladen werden. dem Hörensagen nach. Aber das habe ich jetzt auch erst gelernt im Zuge dieser Berichterstattung, dass das wohl irgendwo geleakt ist, dass man da irgendwie wohl Profile auf irgendwelchen dubiosen Servern runterladen kann und damit seine HomePods auf diesen Beta-Train drauf bekommen kann. Grundsätzlich an der Stelle, jetzt fang gar nicht erst an zu googeln, ich kann da nur von abraten. Also wenn genau, das keine öffentlichen Beta-Trains sind, öffentliche Beta-Trains übernimmt Apple auch in gewisser Art und Weise eine Verantwortung. Ich habe das ja letztes Jahr gehabt, dass ich hier auf meinem MacBook Pro, meinem privaten, die Beta von macOS damals, von macOS 11 installiert habe und am nächsten Tag hatte ich einen kaputten Akku. Ob das jetzt davon ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ich bin natürlich dann mit einem MacBook mit der Beta-Software drauf, Entwickler, offizieller Beta-Entwickler-Software, und ich bin auch offizieller Entwickler natürlich, dahin gegangen und dann haben die gesagt, was ist da für eine OS-Version drauf? Sag ich, ja, ist die neue Beta drauf. Dann sagen die so, ach, haben sie die neue Beta drauf, was machen sie denn? Oh, ich bin Entwickler, oh, ja, schön, so. Ne? Also da reagieren die ganz normal drauf mittlerweile im Laden. Aber das ist halt eben nicht der Fall, wenn die nicht öffentlich ist, ne? Oder nicht legitim sein kann. So, und dann deswegen wäre ich immer vorsichtig mit solchen Sachen. Gerade wegen solchen Problemen wie das, was wir jetzt gerade erwähnen.
Grundsätzlich ist es, finde ich, eine recht unclevere Idee, sich Zertifikate von fraglicher Quelle auf ein Gerät zu ziehen, was zu Hause bei dir steht, ja, und dir zuhört. Das ist grundsätzlich richtig, eine dämliche Idee.
Ja. Genau, das mal ganz zu schweigen, richtig.
Genau, und das Problem, worum es eigentlich geht, damit genau, wir das jetzt mal erzählen, die Dinger können Schaden nehmen davon, weil sie zu warm werden. Die überhitzen nämlich, die, ich glaube, es ging nur um die alten HomePods, nicht um die Minis, sondern um die großen.
Ja, genau, um die großen.
Und zwar wird die Oberseite sehr, sehr heiß.
Da, wo das Logicboard drunter ist, genau.
Genau, ne? Also da scheint der Prozessor abzudrehen oder sowas, vermute ich jetzt mal, irgendwas läuft da amok.
Ja,
und genau. Und Siri kann die Musik nicht mehr pausieren.
Genau, muss also irgendwas mit Musikspielen zu tun haben. Also scheinbar nur, wenn Musik läuft. Und dann gibt es dann diesen Effekt, dass Siri nicht mehr pausieren kann. Und Tappen auf die Oberseite soll dann nicht pausieren, was normalerweise passiert, sondern irgendwie den nächsten Track starten. Und dann wird in der Regel auch irgendwie dann die Oberseite heiß. Und dann ist wohl auch schon Hardware Schaden entstanden, also dass dann letzten Endes das Logic Board den Geist aufgibt. Und es gibt noch kein Feedback von Apple an der Stelle, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise da in Gewährleistung reingeht. Nur wenn das eine öffentliche Beta wäre, deswegen driftet ich da gerade eben hin ab, dann würde ich davon ausgehen, dass sie da auch Gewährleistung machen müssen, wenn das nicht explizit ausgeschlossen ist, was ich natürlich nicht weiß an der Stelle. Normalerweise schließen sie es halt eben nicht aus, weil öffentliche Betas sind halt eben.
Nee, öffentliche Betas sind öffentliche Betas. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass sie da Ärger machen. Aber bei sowas kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, das ist Eigenverschulden. Das ist ja quasi wie so ein Hack. Da hast du nichts von uns installiert. Da bist du selber schuld. Man weiß ja auch gar nicht, ob das offizielle Zertifikate wirklich sind von Apple.
Genau.
Na, also das kann ja auch was Dubioses sein, was da jetzt, was weiß ich, irgendein Botnetz auf deinem, sag ich jetzt mal als blödes Beispiel, auf deinem HomePod macht, der den zu Tode rechnet und Thermal Throttling außer Betrieb setzt oder sowas und dann brennt da was durch und dann war's das, weil es laienhaft programmiert ist. Weiß der Teufel, woran es liegt, aber irgendwie sowas
kann es auch mal sein. Ich würde mal vermuten, dass die Architektur von den HomePods nicht für Hochlast ausgelegt ist. Ja, also dass die das ist ja auch ein geschlossenes System und es gibt keine offenen Kühlflächen oder sowas. Ne? Das heißt also, das wird ein bisschen tricky sein, so ein System zu kühlen. Und vielleicht sind sie einfach den Kompromiss eingegangen, das einfach passiv zu machen und dann sicherzustellen mit Softwarequalität, dass das nicht stirbt. Ne? Vielleicht haben sie da jetzt einfach nur irgendwo sehr ungünstig ein Problem in irgendeinem Daemon oder sowas, der läuft dann heiß und dann haben sie das Problem, aber das würde halt eben dann in Release-Versionen nicht passieren, sondern vorher auffallen und dann könnten sie das beheben. Ist natürlich ein bisschen gefährlich. Ich hätte angenommen, dass sie da zumindest irgendwie einen Widerstand drin haben, der die Temperatur zur Kenntnis nimmt oder über den man die Temperatur zur Kenntnis nehmen und dann das Board failsafe abschalten kann, sodass es nicht wegschmilzt. Ja, dass das jetzt nicht passiert, ist ein bisschen komisch. Apple macht ja eigentlich sehr gute Hardware. Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber gut, wie gesagt, ist jetzt auch eine komische Konstellation mit dieser inoffiziellen Beta-Schiene und den draufgetricksten Betas. Und naja, gut, also es gab da irgendwie so ein Reddit-Post, wo irgendwie zwei, drei Leute drin waren, die das berichteten. Und einer davon hatte wohl 11 HomePods bei sich zu Hause stehen. Da habe ich mir schon gedacht, boah, das sind ja viel mehr, als ich habe. Und ich habe schon viel. So, und dann, der hatte wohl mehrere. Also lustigerweise, ja, also mehrere, wo das gleichzeitig passiert war. Hm, komisch, so, also mehrere gleichzeitig kaputt gegangen. Faszinierende komisch, Geschichte. Ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht so breit austreten. Also solltet ihr dieses dubiose Beta-Profil installiert haben, lieber mal vorsichtig sein für den Moment und vielleicht doch eher, also es soll keinen Downgrade geben. Ja, ne, weil es keinen DFU-Modus für die Geräte gibt. Man kommt ja nicht irgendwie an den USB ran oder so. Also kann man nur über den offiziellen Update-Kanal gehen und das geht natürlich nicht. Wenn es da kein neues Update gibt, kann man das nicht aufspielen lassen. In diesem Sinne dann im Zweifelsfall bitte ausschalten und Updates abwarten, mit der Hoffnung, dass sie das dann in der kommenden Beta gefixt haben werden. Und für alle anderen bitte nicht.
Einfach nicht installieren, genau, auf dem Release-Train bleiben und dann hat man das Problem nicht.
Ja. Mir jucken auch immer so ein bisschen was die Finger, wenn ich höre, dass es da eine Beta gibt. Ich hätte die auch gerne, ja? Aber wenn das keine öffentliche Beta ist, gehe ich da nicht ran. Hm. Gut, so. Apropos nicht rangehen. nee, das war ein scheiß Übergang. Ich krieg die Kurve gerade nicht. Nein, Recht auf Update. Sascha hatte das im Ende von letzter Folge mal einmal kurz erwähnt. Das war interessanterweise vollkommen an mir vorbeigegangen, da ich so verstärkt englischsprachige Medien lese, dass das in meinen Feeds überhaupt nicht aufgeschlagen ist. Und dann habe ich mal gegoogelt, mir das mal angeschaut und habe ein bisschen was mich gewundert, dass das komplett an mir vorbeigegangen war. Deswegen wollte ich es noch mal einmal gerade erwähnt haben. Vor allen Dingen sogar in der deutschen Presse einige komplett falsch aufgefasst haben. Aber wir fangen mal vorne an. So, also was jetzt von der EU verabschiedet worden war und was dann jetzt in den entsprechenden Ländern dann umgesetzt werden muss, das ist das Recht auf Update, so wird das dann jetzt genannt, aber konkret geht es dabei um Geräte, die digitale Abhängigkeiten, digitale Software oder digitale Zusatzelemente wie Apps zum Beispiel haben. Das heißt, wir sprechen immer nur davon, dass es um Geräte geht. Ja, ob jetzt die Firmware auf den Geräten oder eine App, die zu dem Gerät gehört, ist dann egal. Also das wird dann alles zusammengezählt. Aber wir sprechen nur von Sachen, wo es um Geräte geht. Egal was. Das kann jetzt ein Smartphone sein, das kann ein Drucker sein, das kann ein Smart Home Device sein. Das sind alles Geräte mit digitaler Komponente. Ja, aber wo es hier definitiv nicht drum geht, das ist reine Software. Also es geht nicht darum, das hatte Sascha letztes Mal auch ein bisschen falsch aufgeschnappt da in diesem Punkt, also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie Software ewig und für alle Zeiten kostenlos aktualisiert werden muss. Darum geht es übrigens auch hier nicht. Es gibt nur leider keine festen Grenzen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es geht nicht um reine Softwareprodukte, es geht nur um Dinge, die mit Hardware in Zusammenhang stehen. Das ist ganz klar definiert. Das haben auch einige deutsche Medien komplett falsch berichtet. Habe ich mich sehr gewundert, als ich gegoogelt habe, dass die einen das so und die anderen das ganz anders schrieben. Wir können dann an der Stelle mal einen Link hier auf zum Beispiel den Bericht von Heise setzen, die natürlich immer noch ein deutsches Qualitätsmedium sind, wenn es um Technikfragen geht. Die habe ich dann zum Beispiel da an der Stelle gelesen. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Können wir mal verlinken. Aber um es gerade also noch mal zu sagen, es geht hier darum, dass ein Gesetz in Deutschland im Januar, was glaube ich verabschiedet worden ist, welches dann jetzt im Sommer gültig werden sollte. Ich habe jetzt die Daten nicht genau recherchiert, wo es halt eben um das angesprochene Recht auf Updates geht. Und da werden halt eben, hier wurde, ich hatte mal ein paar Sachen rauskopiert, explizit Dinge erwähnt wie smartes Spielzeug, Computer, Smartphones, Tablets, vernetzte TV-Geräte, Smartwatches, Saugroboter, Fitness-Tracker, Spielekonsolen. Das ist so die Zusammenfassung gewesen, die da im Gesetz gemacht wird. Ist irgendwie lustig, aber das ist ja nur so ein Überblick. Ne? Also sie meinen das wirklich sehr vollumfänglich für alle Hardware, die digitale Komponenten hat. Und hier geht es darum, dass für einen eben nicht exakt bestimmten Zeitraum, aber es wird formuliert als akzeptablen Zeitraum, ja, Updates zur Verfügung gestellt werden müssen. Und wir kennen das jetzt von Apple nicht so wirklich zum Beispiel. Ne? Wir sind ja jetzt hier sehr, sehr Apple-zentrisch, aber es gibt ja andere Hersteller, die da sehr wenig motiviert sind, häufiger mal Firmware-Updates zu machen. Das fängt ja schon bei gerade so günstigen Android-Smartphones oder sowas, fängt das ja schon sehr gerne an, ne, dass die oft schon mit veralteter Android-Version verkauft werden und dann auch gar nicht mehr richtig aktualisiert werden. Da ist man froh, wenn man mal irgendwie mal zwei, drei Updates noch bekommt und dann ist das schon wieder vorbei. Und das ist natürlich eine Sache, wo man jetzt ganz andere Erwartungswerte erzeugt, als wie das jetzt bei Apple der Fall ist, die halt eben jahrelang ihre Geräte alle aktualisieren. Ne? Also Apple ist da eigentlich das, wohin sie möchten. Ne? Das muss man sich da verinnerlichen an der Stelle. Und genauso geht das halt eben dann auch weiter, wenn man sich sowas wie halt eben hier dann den Bereich von Smart Home oder sowas anschaut. Ne? Dann die Hersteller, gerade dann die Sachen günstig verkaufen, da steht halt eben nicht dran, dass sie die im Prinzip nicht aktualisieren wollen. Ne? Und dass die dann halt eben offen sind und gehackt werden können. Ne? Hier siehe Kameras und sowas, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ne? Solche Geschichten. Man stelle sich jetzt vor, solche Dinger sind einfach offen und denen ist es egal. Weil sie sagen, so wie wir das bei Western Digital jetzt letzte Woche gelernt hatten, ne, so, ja, das ist alles discontinued, interessiert uns nicht mehr. Ne? So, und wenn man das dann schon nach Ablauf der Garantiezeit macht, was ja viele tun, viele Billighersteller, dann hat man sehr schnell ein Problem. Ne? Und das ist das, was sie da angehen wollen. Ne? Das ist natürlich, so wie Sascha das letzte Woche schon gesagt hatte, nicht so wirklich gut angegangen worden. Es wird kritisiert, dass halt eben in dem Gesetz überhaupt keine festen Zeiträume drinstehen. Es sind lediglich Kalkulationen drin, Beispielkalkulationen, die genannt werden, wo sie damit rechnen, dass 5 Jahre lang Software-Updates gemacht werden sollen. Das klingt jetzt gar nicht so unendlich lang, finde ich. Ne? Also vor allen Dingen, wenn ich Apple-Zeiträume gewohnt bin. Aber letzten Endes geht es halt eben darum, das zumindest länger zu bekommen. Und das ist natürlich eigentlich eine gute Sache.
Generell, ja. Genau, finde ich das ja auch gut. Wir sind natürlich auch sehr verwöhnt als Apple-Nutzer. Das darf man immer nicht vergessen. Also gerade in den Billig-Android-Gerät-Bereich gibt es das ja sehr, sehr häufig, dass das nach einem Jahr schon vorbei ist oder so. Da kann ich das auch nachvollziehen. Mir ging es ja, wie gesagt, letztes Mal darum, wenn ich jetzt so eine kostenlose App schreibe und habe da eine gute Idee und ich habe aber nach einem halben Jahr keinen Bock mehr, die zu warten oder keine Zeit oder weiß der Teufel was, dass ich da nicht verklagbar bin, ne? Auf Verpflichtung der Aktualisierung, weil dann hemmst du Innovationen und die Bereitschaft, dass Leute überhaupt sowas machen. Das wäre dann sehr, sehr schade. Wenn ich natürlich Geld bezahlt habe auch für Software, erwarte ich auch immer eine gewisse Wartung, gebe ich auch zu. Ne? Also wenn ich jetzt was kaufe und das kostet jetzt 5 €, ja gut, da würde ich mir schon den ein oder anderen Patch, wenn es Probleme gibt, schon erwarten. Ob da ich ja jetzt die gigantischen Funktionserweiterungen dann immer erwarten kann bei solchen Beträgen, weiß ich immer nicht. Kommt immer so ein bisschen darauf an. Bei Abo-Modellen ist das was anderes, da erwarte ich natürlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung, dafür bezahle ich ja dann auch im Abo, aber da gibt es ja dann die verschiedenen Sachen. Aber gut, wenn das nicht so gemeint ist, dann ist ja schon mal gut. Dann bin ich da ja auch gar nicht so aufgebracht. Also das sollte nicht so rüberkommen, dass ich das grundsätzlich schlecht finde, um Gottes Willen. Ich finde das eine sehr gute Sache. Jeder kennt das. Jeder hatte mal irgendein Gerät, was man gekauft hat, wo es dann auf einmal vorbei war. Und dann stehst du da. Ganz schlimm ist immer, wenn die Geräte Cloud-Anbindung brauchen, dann schalten sie Cloud ab und dann ist das im Eimer.
Genau.
Finde ich auch immer sehr schön.
Genau, das ist so diese Richtung, wo das hier geht. Um das übrigens gerade noch zu präzisieren, es geht also hier auch, gibt da so Formulierungen, die in diese Richtung gehen, die das klar machen. Ne? Also hier steht zum Beispiel, dass Produkte und integrierte Anwendungen während des Bereitstellungszeitraums mangelfrei bleiben müssen. Das heißt also, wenn bekannte Mängel da sind, zum Beispiel Sicherheitslücken, dann müssen die gepatcht werden. Es geht ausdrücklich nicht darum, neue Features einzubauen. Das wird hier zwar als Möglichkeit genannt, aber das müsste dann in den Vereinbarungen mit dem Nutzer vereinbart werden, in welchem Rahmen neue Features zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden. Aber es geht halt eben hier genau nicht darum, dass das jetzt weiterentwickelt werden muss, sondern es geht nur darum, dass das mangelfrei bleibt. Und diese Definition, die finde ich großartig, weil Sicherheitslücken werden hier jetzt als Mängel definiert. Und das finde ich großartig.
Ja, das, auch, das ist ja auch richtig. Also eine Sicherheitslücke ist ja auch ein Mängel oder ein Mangel. Gott. Und da sollte man sich drum kümmern, auch rückwirkend. Natürlich nicht für 10 Jahre alte Software, auch irgendwo muss man immer einen Punkt machen. Außer die ist nach 10 Jahren noch in einem Abo oder so, dann schon.
Ja, dann gut.
Aber das ist immer was anderes bei Abo-Modellen, wie gesagt. Aber wenn ich jetzt, dass sowas irgendwann eingestellt wird, weil es gibt neue Techniken und andere Programmiersprachen, weiß der Teufel was dann. Und dann wird sowas neu entwickelt und dann musst du halt eine neue Version kaufen. Nee. Das ist halt nun mal so.
Das hätten sie auch, glaube ich, so nicht durchbekommen. Das hätte ja einen Riesenaufschrei gegeben. Also wenn jetzt alles immer aktualisiert werden müsste, das ist ja vollkommen unrealistisch.
Ja, genau. Das ist ja nicht machbar.
Ja, deswegen. Genau.
Aber gut, generell eine gute Sache, ja.
Ja, genau. So viel dazu. Und damit haben wir das jetzt auch mal einmal rund gemacht. Also wie gesagt, wer möchte, kann sich das mal bei Heise anschauen. Was wir noch verlinken können, das sind die Dokumente beim Bundesministerium, was ist das, BMJV, will ich auch nochmal nachgucken, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Okay, sowas kann man auch sich nicht auswendig merken, weil die dauernd anders heißen. Und dieses Bundesministerium habe ich hier auch, verlinke ich die Gesetze entsprechend dort und Kommentare auch zu dem Gesetz dann da alle auf dem Server liegen. Hatte ich bisher noch gar nicht so geschaut, aber das ist ja doch alles ganz schön digital verfügbar mittlerweile. Gut, apropos digital verfügbar, ganz anderes Thema. Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz ein bisschen was meine Erfahrungen in puncto Lossless-Nutzung hier konkretisieren, weil ich da ja letztlich schon so einiges drüber erzählt hatte und so ein bisschen Verwirrung da war, vor allen Dingen über die Musik-App und wann sie mir Lossless liefert. Ich hatte ja berichtet, dass vor allen Dingen dann in Konstellation mit hochgeladenen Sachen, die ich irgendwann mal von CDs gerippt hatte, dann es dort zu teilweise sehr unlogischem Verhalten kommt, dass mal Lossless abgespielt worden ist und mal nicht. Und das hat sich mir mittlerweile etwas klarer dargestellt. Es ist ein Sauhaufen, ja, aber ich wollte es noch mal einmal gerade zusammenfassen, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und zwar ist das so, dass grundsätzlich die Lossless-Sachen nur von Apple Music kommen. Ja, im Prinzip ist das nachzuvollziehen, weil alles, was von mir hochgeladen worden ist, ist ja nicht lossless. Es ist dann irgendwann mal komprimiert worden und in diesem Sinne dann auch in diesem Format abgelegt und wird auch so ausgeliefert. Und dazu kommt noch, das hatte ich letztes Mal noch gar nicht gelernt, dass auch Sachen, die ich bei Apple gekauft hatte, nach demselben Schema arbeiten. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Album damals gekauft habe, ist das quasi in meine Mediathek gelegt worden, wie ein Upload zu dem Zeitpunkt, wo ich es hochgeladen habe, beziehungsweise vorher irgendwann mal komprimiert worden ist. Und bei Käufen ist das auch so. Dann liegen also da die komprimierten Versionen, die habe ich gekauft, ja, und die bleiben dann auch da liegen, weil Apple fasst die nicht an, in Anführungsstrichen. Das kann man ja in gewisser Weise sogar noch nachvollziehen, ne? Weil hast du ja gekauft oder hochgeladen. Aber das bringt halt eben jetzt diese Unlogik mit sich. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in einer meiner Playlists oder in einer automatisch generierten Playlist auf einen Song draufgehe und ich habe den in meiner Mediathek, dann nimmt er den aus der Mediathek. Ja, das heißt, die bekommen Vorrang. Ja, und dementsprechend sieht das also chaotisch aus, dass ich mal Lossless-Versionen bekomme und mal keine Lossless-Version, aber letzten Endes ist da eine relativ klare Logik dahinter, zumindest kann ich es jetzt nachvollziehen, ne, dass also alles, was in meiner Mediathek liegt und irgendwann mal komprimiert da hochgeladen worden ist, wird auch so ausgeliefert. So, das kann ich leider nicht umgehen, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne, außer das zu löschen, was ich mir vermeiden würde momentan. Und man kommt also dann tatsächlich so in diesen Listen kommt man tatsächlich, oder halt eben auch, wenn man in der eigenen Mediathek dann zum Beispiel in Alben drin ist, dann kriegt man halt eben einfach immer diese Sachen ausgeliefert. Wenn man dann die Lossless-Version haben will, dann muss man dann in Apple Music nach dem Album suchen oder nach dem Song und dann in Apple Music auf Play drücken. Dann kriegt man die Lossless-Version. Die hat dann nichts mit der runtergeladenen Version zu tun, die in meiner Mediathek drin liegt. Also es bleibt konfus. Ich hätte gerne einfach so einen Schalter. Gib mir bitte immer Lossless, wenn es geht. Ja, das hätte ich ja auch eingebaut, wenn ich das Feature implementiert hätte. Daran sieht man dann letzten Endes mal wieder, dass das wahrscheinlich keinen so richtig groß gejuckt hat, dieses Feature. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das so ein kleines bisschen das Gefühl hinterlässt, dass das so ein Afterthought war. Ne? Also, dass es so einfach so schnell eingebaut worden ist. So, oh, komm, wir müssen das halt eben einbauen. Die Konkurrenz macht das auch. Und dann ist das jetzt da und es juckt niemanden. Ne? Bin ich mal gespannt, ob sie das noch gerade ziehen werden. Um das aber an der Stelle noch zu erwähnen, also ich fröne ja jetzt weiterhin dem Lossless Musikgenuss und ich muss meine Aussage an der Stelle wirklich nochmal wiederholen. Ich bin schon der Meinung, das mittlerweile sogar gut auseinanderhalten zu können. Also es gibt natürlich sehr gut komprimierte Musikstücke, ja, die mit einer guten Kompressionsrate modern komprimiert sind. Da ist es deutlich schwerer, was rauszuhören. Wenn ich dann aber so etwas ältere, zum Beispiel eben hier gerippte Alben bei mir in der Mediathek höre und dann in die Apple Music Variante rüberspringe und mir die Lossless Versionen anhöre, da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das hörst du sofort. Ja, so ein Blinder mit dem Krückstock. Ja, so. Und dabei hatte ich schon gesagt, ich habe hier noch nicht mal Profi-Hardware. Das ist so Profi-Hardware, was ich hier angeschafft habe. Und letzten Endes dann also die Audiophilen, die lachen mich immer noch aus. Die Audiophilen, das sind dann die, so, die in der Regel noch mehr Geld dafür ausgeben. Ja. Dann hast du halt eben da nochmal andere Qualitäten. Aber gut, mir ging es ja jetzt gar nicht darum, jetzt hier super audiophil zu werden, sondern einfach nur nachzuvollziehen, ob das Sinn macht oder nicht, diese Lossless Sachen zu hören. Und ich hatte das ja letztes Mal, wer das mal nachhören will, ich habe das sehr ausführlich erläutert. Vor allen Dingen jetzt in meinem Fall haben die Kopfhörer einen sehr großen Unterschied gemacht, habe ich gar nicht geglaubt. Und halt eben dann so eine Möglichkeit, die Kopfhörer auch benutzen zu können. Wenn man so 250 Ohm Kopfhörer hat, braucht man dafür dann einen Verstärker, sonst sind die MacBooks dafür zu leise. Und wenn man dann so einen Verstärker hat, dann hat der dann auch schon eine ordentliche Samplingrate, ne? So einen externen. Ja gut, also da werde ich später vielleicht mal nochmal ein, zwei Picks machen, wenn ich die Sachen jetzt hier ausgiebig getestet habe. Hab so das ein oder andere mittlerweile hier stehen. Wenn man einmal da reinrutscht, ist das ganz gefährlich. Ja, ich brauche jetzt so ein Stoppschild, ansonsten werde ich wahrscheinlich immer teurere Sachen anschaffen. Aber ich genieße das auch gerade sehr, deswegen muss ich es nochmal betonen an der Stelle. Gut. Eine allerletzte Sache noch zu dem Thema Spatial Audio. Da hatte ich ja auch wieder sehr laut darüber geschimpft, was diese Bewegung mit den AirPods angeht, wenn ich den Kopf bewege. Da hatten wir im Herbst schon drüber gesprochen und wie gesagt, ich das dann auch in der Sendung nochmal erwähnt. Ne? Also wenn man jetzt diese Spatial Audio Sachen hört und man hat das jetzt gestartet und das ist dann so richtig schön zentriert. Das heißt also, man hört dieses Volumen so um sich herum, das Orchester von mir aus jetzt, wenn man irgendwie ein Klassikstück hört, dann funktioniert das in der Regel sehr schön, dass das alles so räumlich verteilt ist, wenn das gut gemachte Stücke sind. Und wenn man dann halt eben den Kopf bewegt, dann rotiert das aber. Ne? Und das finde ich so ein bisschen was irritierend. Ich würde das gerne abschalten können, weil wenn ich jetzt draußen unterwegs bin und ich laufe halt eben dann die ganze Zeit und bewege die ganze Zeit den Kopf und die Musik, die rotiert dann immer weg. Das irritiert mich viel mehr, als dass ich Spaß dran habe. Ne? Aber eine Erkenntnis, die ich an der Stelle gemacht habe, die behebt das leider nicht. Ich würde mir immer noch einen Ausschalter wünschen für dieses Mitdrehen. Aber ich habe jetzt gelernt, man muss nur ein kleines bisschen Geduld haben, dann wird die Bühne wieder zentriert. Das sind so 20 Sekunden, würde ich sagen, oder sowas. Wenn man also still bleibt für diese Zeit, beim Spazierengehen klappt das nicht, deswegen habe ich das letzte Mal nicht mitbekommen. Habe dann aber jetzt irgendwie auf der Bank gesessen, hatte das auch an und habe dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt so den Kopf darüber drehe, dann bleibt das erstmal rotiert und nach 20 Sekunden fadet das dann wieder gerade. So, das heißt also, sie machen das schon, dass sie das wieder zentrieren selber, aber ich bleibe dabei, das ist irritierend, dass man das nicht abschalten kann. Gerade wenn ich jetzt unterwegs bin und die ganze Zeit mich bewege, dann finde ich das immer noch absurd. Gut, okay, so. Aber so viel zu Audio. Mehr will ich jetzt heute nicht darüber sagen. Und in diesem Sinne können wir dann jetzt gleich mal in die Gerüchteküche einsteigen. Interessanterweise ein paar interessante Gerüchte aufgeschlagen. Naja, nichts Bahnbrechendes, aber wir können sie mal gerade durchgehen. So, und zwar Punkt Nummer 1. Sascha, wie heißt er?
Na, ich wusste, ich habe vergisst es. Ich hatte ihn gelesen, habe mir gedacht, hoffentlich denkt er nicht dran. Aber gut, mein guter alter Freund Ming-Chi Kuo, der hat gesagt, die AirPods Pro 2 kommen erst 2022, was ich ein bisschen schade finde. Hätte mir langsam mal gerne neu gekauft. Was auch irgendwie bescheuert ist, dass man sich gerne was Neues kauft. Konsum.
Ja. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen was älter, die Pros, ne?
Also genau, deswegen. Also so, ich könnte schwören, ich habe jetzt zwei neue gekriegt. Stöpsel.
Ja, die halten jetzt noch.
Aber ich könnte schwören, das Case ist, da ist der Akku nicht mehr so.
Echt? Okay.
Könnte ich schwören, aber kann mich auch vertun. Ich benutze sie allerdings im Moment auch viel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das nicht mehr gewöhnt bin.
Ja. Das ist interessant, weil ich benutze sie auch jetzt gerade aus Gründen relativ viel wieder. Und das ist schon interessant irgendwie, dass wir da beide jetzt gerade wieder eingestiegen sind, weil Corona-Zeit war halt eben jetzt nicht wirklich Kopfhörerzeit.
Ja, genau. Also ich fahre jetzt wieder regelmäßig zur Arbeit und auch auf der Arbeit jetzt bei Meetings oder so, die sind natürlich noch großteils remote stattfinden, machst du die dann auch meist rein und ich benutze sie einfach viel häufiger. Ne? Also vielleicht brauche ich jetzt dann auch mal öfters das Ladepad auf, das zusätzlich auf meiner tollen MagSafe-Station, die ich ja schon mal vorgestellt habe, wo ich dann übrigens einen Nachteil vorstellen kann direkt, der mich genervt hat. Ich habe es nämlich jetzt letztes Mal geladen und zwar lassen die blöde LED an, wenn du ein zusätzliches Ding da unten auf das Pad legst. Er hat ja diesen MagSafe und das Apple Watch-Ladeding. Da ist alles dunkel, aber wenn ich unten auf die Platte was lege, dann geht die LED an und die bleibt an.
Nein.
Ja, bleibt die ganze Zeit an und die ist hell. Oh. Das ist so eine schön weiße LED.
Super. Ne?
So, wo ich mir dann so denke, wer hat das entschieden? Weißt du so, aber jetzt kann ich das schlecht Belkin schreiben oder ihnen das zurückschicken wahrscheinlich.
Ja, das ist aber ja oft so. Im Internet gibt es ja tatsächlich ganze Foren, die sich darüber austauschen, welche G-Charger wie hell sind und ob man die irgendwie zum Beispiel auf den Nachttisch tun kann oder nicht.
Ja, dabei verstehe ich das gar nicht. Macht das Licht an, wenn das Ding verbunden ist? Na, dann lässt du das noch eine Minute von mir aus leuchten, dass derjenige weiß, jo, war jetzt nicht nur kurz und dann schaltet es ab.
Ja, aber da muss man ja schon einen Augenblick mitgedacht haben für diese Umsetzung, weil die Standardumsetzung ist natürlich, legst du was drauf, geht Licht an. Punkt. So, und das haben halt eben viele Hersteller gemacht, vor allen Dingen am Anfang. Mittlerweile haben sie das ja dann doch gelernt auch.
Ja, also gut, aber so viel zu den AirPods Pros dann. Ich bin gespannt, was die neuen können, wie sie aussehen, wie es alles so sein wird.
Genau.
Aber die kommen scheinbar erstmal nicht.
Wurde mich gerade daran erinnert, das kleine Anekdote noch zu meinen Pros. Ich hatte ja einen tauschen lassen, ne, weil er defekt war. Und die Tage hatte ich jetzt die AirPods ganz normal in die Ohren getan und dann hat der, den ich nicht hatte tauschen lassen, also der Ältere, hat komplett gestreikt, hat gar nichts gemacht. Da dachte ich schon, Eureka nochmal. Ja, jetzt ist der andere auch noch kaputt gegangen. Nee, ich hatte ihn einfach nur nicht richtig ins Case gesteckt, er war einfach komplett leer gegangen, innerhalb von 3 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ganz cool. Vielleicht ist er doch kaputt, aber er lud auf jeden Fall wieder auf. Vielleicht ist er in der Software hängen geblieben oder sowas. Auf jeden Fall, er war im Case, das war auch nicht zu erkennen. dass er nicht in Ordnung war, wenn ins Ohr gesteckt ging, nicht an. Ne? Und dann habe ich ihn wieder ins Case gesteckt und dann sagt er dann, dass auf dem iPhone wurde da angezeigt, hier linker AirPod Pro 4%. Hä? Ja, so, dann haben wir ihn ein bisschen aufgeladen, dann ging er wieder. Aber komisches Ding, werde ich im Auge behalten. Vielleicht ist er jetzt auch noch kaputt. Gut, so, aber wir waren bei den Gerüchten. Also AirPods Pro 2 wird interessant zu schauen, was sie da jetzt machen. Also wo der die Zukunft hingeht bei den AirPods, vor allen Dingen bei den Pro, weil sie ja sich, die Gerüchte waren ja schon, dass es eventuell jetzt bald AirPods ohne Pro geben soll, die so aussehen wie die Pros. Dann wäre also die Frage, wo gehen die Pros hin?
Ne? Ja, genau. Also wichtig ist nur für mich, dass sie bleiben, denn ich werde keine Macs kaufen.
Ja.
Wobei, ich hatte irgendwann heute Morgen gelesen, erstmals irgendwie für 450 Euro erhältlich. Das geht ja dann schon wieder in Preisbereiche, die gehen. Also nur so für dich, Thorsten, du warst ja schwer am Schwanken. Und,
also da sprechen wir mal nochmal drüber. Ich habe mich ja jetzt intensiver mit Kopfhörern beschäftigt. Nein, nicht kaufen.
Nee, ich würde die in der Tat auch nicht kaufen. Ich meine, so teure Kopfhörer, die können nicht mehr ordentlich das Lossless und. Also, sorry, also, da hat Apple geschlafen. Und daher.
Nur um das gerade mal einzuschieben. Also ich habe jetzt keine 400 Euro Kopfhörer gekauft und ich werde nicht sagen, ich werde nie welche kaufen, aber jetzt für den Moment bin ich mal ganz glücklich mit diesen 130 Euro Kopfhörern hier. Aber wie gesagt, da werde ich dann bei Zeiten noch mal ein bisschen was drüber berichten. Ich will nur vorher testen, worüber ich berichten möchte. Für 400 Euro bekommst du aber Kopfhörer, die sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe ja jetzt die Max nie ausprobiert, aber allein schon der Fakt, dass du da kein lossless, also kompressionsfreies Audio reinbekommst, das ist einfach ein absolutes No-Go.
Ja, zumindest mal bei dem Preis. Ne? Also man darf immer nicht vergessen, Frage ist, kriegst du auch Kopfhörer, die dann so komfortabel sind mit dem Apple-Switching etc.?
Also nicht mit der Software.
Ja, genau, das meine ich ja. Das ist ja ein großer Punkt, auch bei den AirPod Pros. Das ist natürlich schon was. Aber hü oder hot, ich gehe davon aus, die Entwicklung der AirPod Max, denen war halbwegs bekannt, dass mal eine Lossless-Version kommt, dass die nicht möglich ist. Tut mir leid, das ist einfach behämmert.
Und damit sind wir wieder bei dem Kopfschüttler, bei dem wöchentlichen Kopfschüttler für die Musikabteilung. das ist halt eben auch wieder genau so ein Punkt. Ne? Also wenn man sich mit dem audiophilen Bereich beschäftigt, dann lernt man, dass man irgendwann um ein Kabel nicht drumherum kommt. Ja? Weil Kabel bedeutet keine Limits, ne, was irgendwie hier Bandbreite oder sowas angeht. Man kann das sehr hochwertig anbinden, man hat keine Probleme mit digital. Also im audiophilen Bereich ist ja jetzt so ein kleiner Digital-Analog-Konverter, wie man den in so einen Kopfhörer reinbaut, ist nicht das, was man haben möchte. Ne? Ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen. Aber so ein Digital-Analog-Konverter, der muss schon ein bisschen teurer sein, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Und ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ne? Also ich verstehe mittlerweile den Grund und bin das auch selber aktiv am Testen. Und wie gesagt, ich merke, zumindest in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewege, auch die Unterschiede. Ich weiß nicht, wie weit das hochskaliert, ne? Aber ich will den Leuten auch nicht absprechen, dass es da eventuell immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Letzten Endes ist es halt eben einfach so, dass Kabelanbindung letzten Endes einfach bei der Qualität nachher ausschlaggebend ist. Also diese hochwertigen Kopfhörer, die wirklich hunderte von Euro kosten, die sind alle per Kabel angebunden, weil das Einzige ist, wo man vernünftig Qualität rüberbekommt. So. Und wenn ich jetzt so ein Produkt wie den Max mache als Apple-Produkt-Engineer, der jetzt natürlich audiophil sein muss, ja, dann würde ich natürlich ganz klar sagen, so wie das alle Leute machen, ja, hier, schau dir mal die Beats an, die Sascha aufhat, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne, diese Studios sind jetzt aus dem audiophilen Bereich überhaupt nicht ernst zu nehmen. Ne? Also die sagen alle, die Beats-Sachen sind natürlich total von der Klangfarbe her und so falsch. Das kann ich auch mittlerweile nachvollziehen, hatte ich ja auch berichtet drüber. Aber die haben halt eben die Möglichkeit, das Kabel anzuschließen und da halt eben einfach dann in voller Qualität dann Audio drauf zu geben. Ja? Von der Klangfarbe jetzt mal abgesehen. Aber das ist doch ganz einfach. Ja, das ist super einfach. Du musst das einfach nur analog da reintun und die Lautsprecher sind ja auch analog. Das heißt, du packst das dann irgendwo nur noch in den noch auf den Lautsprecher drauf und bist im Prinzip fertig. So,
ja, ne? also es ist schon
das sehr hat Apple nicht gemacht.
Es ist schon sehr komisch geplant alles. Also ich verstehe das nicht. Also die Idee dahinter, die Apple da verfolgt hat, ist mir schleierhaft. Genau. Haben sie nicht miteinander geredet, gepennt? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist sehr, 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 sehr komisch, was das angeht.
Genau. Vor allen Dingen alle meine Kopfhörer. Ich hatte hier nochmal meine Kiste offen, wo ich hier meine alten Bluetooth-Kopfhörer alle drin habe. Und ich habe schon so einige Bluetooth-Kopfhörer gehabt in der Vergangenheit. Alle diese Bluetooth-Kopfhörer, was natürlich auch eine super Freiheit ist, ne? Ich liebe das auch immer noch, alle hatten die Möglichkeit, ein Kabel anzuschließen. Alle. Ich habe das zwar nie benutzt,
ja, gut, weil
ich
mich haben,
nie damit beschäftigt
habe. Das haben die AirPods Max ja auch, aber halt ein schlechtes.
Ja, aber das ist halt eben auch der Einzige, der das dann digital macht. So, und das ist halt eben...
Ja. Ne? Es ist total komisch.
Ja.
Vor allem
das in dem
Preisbereich etc.
Genau. Ne? Gerade bei dem Preisbereich. Das ist genau das, was ich meine. Ne?
Er
hat was gemacht und hat er sich seltsam damit beschäftigt.
Ne? Ich verstehe es auch nicht. Das ist absolut seltsam.
Gut, ja, also in dem Sinne, ich würde jetzt für das Geld keinen Max kaufen, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher mich auf die Audiophilen verlassen und mir einen schönen, hochwertigen Kopfhörer von Beyerdynamic oder Sennheiser zum Beispiel, auch noch sehr beliebt, oder viele, viele andere gute Kopfhörer, die es gibt, die teuer sind dem Hören und Sehen nach, die natürlich dann alle kabelgebunden sind, meistens nur noch, aber dafür dann halt eben sehr, sehr hochwertig sind. Natürlich gibt es auch die Schnurlosen, die hochwertig sind, aber die kriegen halt eben dann über das Schnurlose in der Regel dann die Qualität nicht rüber. Leider gerade Apple ist da so ein bisschen was ein Bremsklotz am Bein, so, weil die halt eben nur AAC unterstützen. Es gibt da irgendwie APTX, HD und solche Geschichten mittlerweile, die bei Android tatsächlich unterstützt werden. Aber da habe ich mich jetzt auch noch nicht weiter mit beschäftigt, weil das für mich keine Rolle spielt, da ich deswegen jetzt keine Android-Geräte anschaffen werde. Aber ist schon interessant zu sehen, dass da Apple quasi so ins Hintertreffen gerät, weil sie nur AAC unterstützen und das halt eben von der Bandbreite her nicht ausreichend ist dafür, um das von der Qualität hochzubekommen. In Richtung Lossless. Ja, gut, okay. Aber wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf zurück, wenn ich getestet habe, dann werde ich noch ein bisschen was über Produkte sprechen. Gut, so. Was hatten wir dann noch gehabt? Also ja, genau. In der Gerüchterei von Ming-Chi Kuo hat er auch die Beats Studio Buds nochmal erwähnt. Ich hatte mich da ja auch letztlich, vorletzte Folge war es, glaube ich, schon so am Kopf gekratzt, als es hieß, da ist kein Apple-Prozessor drin. Und das wurde jetzt tatsächlich aus der Zulieferkette kolportiert, dass die Beats Studio Buds hier einen MediaTek-Prozessor einsetzen. MediaTek ist so Low-Cost-Schiene. Kannst du quasi sagen. Also das ist noch nicht mal ein hochwertiger Chip, den sie da jetzt verwenden, sondern das ist dann so eher die günstige Schiene, sagen wir mal so. Und das ist natürlich schon faszinierend. Kuo schrieb hier, dass das ein im 22-Nanometer-Prozess produzierter Prozessor ist. Nur zur Erinnerung, dass die aktuellen Apple-Chips gerade in 5-Nanometer gefertigt werden. Also das ist eine uralte Prozesstechnologie. Das deutet an, dass das ein sehr günstiger Prozessor ist, der auch garantiert nicht besonders energiesparend sein wird oder sowas. Ist schon interessant, dass sie damit dann diese Laufzeiten hinbekommen haben, die sie hinbekommen wollen. Es wurde ja da von bis hin zu 30 Stunden waren es, glaube ich, ne, und sowas. Wundert mich schon alles ein bisschen. Also das klingt so ein bisschen un-Apple-typisch. Ne? Gerade dann auch diesen Low-Cost-Prozessor als Alternative einzusetzen. Und jetzt kommt das Faszinierende daran, denn Kuo kolportierte auch noch, dass man durch Verwendung von diesem Prozessor Entwicklungszeit verkürzen und Kosten sparen könne. Ja, kostensparend kann ich mir vorstellen, weil dieser Prozessor wird garantiert deutlich günstiger sein als der H1. Ne? Aber Entwicklungszeit verkürzen? Also ne, ich hatte ja schon mal die Frage gestellt, ob die nicht mittlerweile zusammengelegt sind. Also Apple Audio Engineering und Beats Engineering. Aber die Antwort scheint also zu sein, nein, die scheinen da wohl nicht involviert zu sein. Ich kann mir das nicht anders erklären, dass die ansonsten sagen, das verkürzt die Entwicklungszeiten. Mein Gott, wenn Apple sich den Chip selber designen kann, dann besser geht's doch gar nicht. Ne? Und wenn die da nicht involviert sind,
ist halt die Frage, ob sie das überhaupt so benötigen. Ich weiß halt nicht, wie gut die funktionieren, dann auch gerade mit dem Apple-Switching und bla bla bla, ne? Das ist ja dann immer so die große Frage, wie gut
das hatte ich berichtet, also nicht. Sorry, das hatte ich berichtet, als du nicht da warst. Die switchen eben nicht automatisch.
Ja, dann ist ja schon. Vielleicht will Apple da auch eine genauere Trennung. Vielleicht haben sie ja mittlerweile gesagt, okay, die Trennung wollen wir. Auch warum, irgendwo verständlich.
Warum Half-Ast? Das ist doch deren Firma jetzt. Vorher haben sie den H1 drin gehabt und jetzt fangen sie an, Billigheimer zu werden.
Die Frage ist halt, warum haben sie dann überhaupt gekauft?
Ja, eben. Das haben wir ja auch schon, das haben wir alles besprochen dazu.
Deswegen, also kann man nicht sagen, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber ich kann bei Apples Audio Engineering Team im Moment so wenig nachvollziehen. Also bei dem ganzen Audiokram, ne? Also jetzt kommt hier Lossless, aber Apple kann ja nichts
mit
Lossless
anfangen. Wenn das mal dieselbe Abteilung ist.
Und ja, also wie gesagt, ich kann da so einiges nicht nachvollziehen. Deswegen, ich möchte auch nicht mehr philosophieren. Da haben wir schon genug Stunden verbracht, das bringt uns nichts. Die werden, keine Ahnung, was sie vorhaben. Ich weiß es nicht. So.
Ja, gut. Also würde ich so ein bisschen was vorsichtig betrachten, aber wird es natürlich auch interessant werden, wie sich das weiterentwickelt. Da stehen ja jetzt einige Produkte eigentlich für ein Update an.
Da steht alles irgendwie an.
Alles.
Also gerade was Audio angeht. Ne? Ja. Also du stellst den großen HomePod ein, kündigst den ab, bringst den kleinen raus, bringst ganz teure Kopfhörer raus, bringst dann Lossless raus, aber keiner deiner neuen Geräte, die du gerade rausgebracht hast, kann damit was anfangen. Ja, da habt ihr gepennt. Ja, also was bringst du doch raus? Und das haben wir jetzt Lossless. Und übrigens, hier sind die neuen großen HomePods. Und ach ja, wir haben übrigens auch noch eine Soundbar für euch oder irgend so eine Kacke. Ja, und wir bringen übrigens noch die Funktion, dass du mit deinen HomePods Surround Sound machen kannst, wenn du die ordentlich aufstellst und bla. So macht man das. Und nicht sagen, ja, hier ist Lossless, ja, aber dann müsst ihr externen Kram nehmen. So, das ist nicht Apple-like. Das ist irgendwie Käse. Das ist, weiß nicht, dasselbe wie die Podcast-Premium-Kram. Ne? Irgendwie haben sie da nicht nachgedacht. Ich weiß nicht, das hat irgendwer
vermurkt. Wo du das gerade sagst, hat irgendjemand von euch schon irgendwas von dem Premium-Podcast gehört?
Stimmt, die müsste es eigentlich geben, ne?
Ja, die sind ja released worden.
Ich habe auch noch, aber auch nicht.
Ich habe aber auch nicht geguckt, muss ich zugeben.
Genau. Ja, müssen wir mal aktiv gucken. Aber mitbekommen habe ich nichts. Also Twitter und so gar nichts.
Nee, ich auch nicht. Nichts gelesen.
Ja, interessant.
Interessanterweise auch kein Push von Apple. Die sind ja auch manchmal dann ganz gut, dass sie mit der Podcast-App pushen und sagen, hey, bei uns gibt es jetzt
Ja, aber bei der Menge Probleme, die gehabt haben, haben die bloß die Füße stillgehalten.
Das kann gut sein, ja, genau.
Ja. Naja, gut. Ja, müssen wir sich mal anschauen, aber wundert mich auch nicht, weil auch diese Podcasting-Geschichte fand ich half-assed, ne? Also nicht richtig durchdacht. Ne? Und kann man mal schauen, was da draus wird, aber ich sehe da keine große, zumindest jetzt aus meinem Blickwinkel, unserem Blickwinkel hier keine Sache, die uns da irgendwie sehr aufgeregt hinterlassen würde.
Ne? Ja.
Gut, auch das Thema machen wir nicht mehr auf heute. okay, so, nächstes Gerücht. The E-Lag berichtet. Und zwar, die iPad Airs sollen in 2022 OLED-Displays bekommen. Die iPad Pros erst 2023. So, sie gehen sogar auf die Details ein. Die iPad Airs sollen eine Rigid OLED-Version bekommen. Also die klassischen OLED-Displays sind ja flexible Displays, was irgendwie die Konstruktion dann vor allen Dingen die Dicke und sowas irgendwie in den Geräten günstiger gestalten soll. Ne, also die iPhones haben zum Beispiel diese Flexible OLEDs drin und das, was die Airs bekommen sollen, das wären jetzt Rigid OLEDs. Was jetzt ansonsten da die Vor- oder Nachteile sind, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das wurde hier nur so erwähnt. Und die MacBook Airs sollen also wohlgemerkt nächstes Jahr als erstes OLED bekommen und dann die Pros das Jahr darauf erst OLED bekommen, aber dann mit Flexible OLED.
Ja gut, im Pro würde ich das ja dann auch erwarten, wenn sie
Ja, aber trotzdem dubios, oder? Also ich würde das doch in die Pros einbauen. Also warum in die Airs? Ja, also lass mich gerade noch den Grund sagen, und zwar angeblich mal wieder Yield-Thematik, das hatten wir ja schon mal, ne? Und deswegen würden sie das jetzt erst nur in die Airs einbauen. ETF, ist das eher nicht eher mehr verkauft als das Pro?
Vielleicht nicht, kann ich nicht sagen, kenne die Zahl nicht, aber
ja, Hypothese.
Apples iPad-Pläne werden mir, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange noch ein Rätsel sein. denn,
das ist das nächste Rätsel, ja.
Genau, weil das passt für mich alles irgendwie. Also dieses Pro können sie für mich in die Tonne drehen. Ich habe es jetzt mal im Apple Store ausprobiert, das Pro, mit dem tollen Magic Wunder Keyboard, keine Ahnung mehr, wie es heißt. Ja, es ist toll, es ist schnell, aber ehrlich gesagt merke ich keinen Unterschied groß zu meinem. So und meins ist ja schon x Jahre alt, also ja, super, dass da ein M1 drin ist. Ne? So, freue ich mich, also vielleicht wird das auch was anderes, wenn irgendwann mal das Playground da drauf kommt. Das werde ich dann ausprobieren, wenn das mit meinem iPad dann überhaupt noch geht. Oder ob man dann bringt das ja auch fertig und sagen, nee, da brauchst du das M1 iPad sogar für. Bin mal gespannt. Nur, ja, aber auch dann, ja, egal, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Die iPad Pro Schiene oder Idee von Apple, kapiere ich nicht mehr, keine Ahnung, für mich ist das Ding, und das habe ich jetzt mittlerweile irgendwie nur noch gelesen, völlig überflüssig. Das ist ein völlig überflüssiges Gerät mit dem M1, das, also nicht überflüssig, aber völlig
unverschwendet.
Genau, verschwendet, ja. Genau,
es ist also verschwendet so.
Verschwendetes Potenzial.
Aktuell, das ist genau ja, das, aber du weißt ja nicht, was kommt.
Ja, aber dieses Jahr wird nichts mehr passieren. Nächstes Jahr kaufst du ein neues. Das, genau. Das ist genau der
Punkt. Es ist zu spät, das ist das Thema. Also wenn sie haben es jetzt nicht angekündigt und damit ist es zu spät. Meiner Meinung
nach. Naja, also stimmt nicht ganz. Also die haben ja gesagt, dass sie ihre gesamte Produktpalette auf M1 umswitchen. Und die haben ja noch ein paar Produkte, die sie umswitchen müssen. Also,
ja, die kompletten Macs haben sie gesagt.
Nee, die haben alle gesagt, alles, Watch, alles komplett.
Nee, Quatsch, die Watch wird ja nicht einen M1-Prozessor bekommen. Das ist eine ganz andere Liga von Prozessor.
Ja,
warten wir mal ab. Nee, sie haben Macs gesagt, Mac-Lineup war die Formulierung.
Ne? Und, man auch was
Mac-Lineup, also im Prinzip alle die Intel-Prozessoren haben, das hatten sie schon klar gesagt.
Also ich glaube, sie hatten gesagt, dann unser komplettes Line-Up wird dann auf Apple-Prozessoren laufen, also auf Apple Silicon laufen,
ja,
auf Dauer.
Es gibt ja nur die Macs mit Intel. Ja. Aber alles andere ist ja eigenes.
Aber Hubert,
sie haben ja auch, dann nicht, warum es dann im iPad drin ist.
Ja, sie haben ja auch nicht M1 gesagt, sie haben Apple Silicon gesagt. Und Apple Silicon ist ja zusammenfassend für deren ARM-basierte Prozessorplattform.
Das mit dem M1 erklärt sich mir auch überhaupt nicht, Thorsten. Das ist ja genau der Punkt. Der M1 hat für mich im iPad so überhaupt nichts verloren.
Ja, du weißt aber nicht, was sie machen wollen.
Das ist der Punkt. Das ist richtig, aber es hätte doch so schön gepasst. Sie stellen das vor, einen Monat später kommt die WWDC und sie kündigen Knüller an. Das wäre genau ein Verkaufsargument gewesen.
Aber
genau,
Sascha, wir haben Corona, alles ist durcheinander gewirbelt worden. Wenn doch Sachen schon laufen und die haben jetzt geplant, das iPad mit dem M1 rauszubringen und andere Sachen sind hinten runtergefallen, weil es halt nicht geht, weil die Sachen nicht geliefert worden sind oder was auch immer. Da können die doch nicht einfach sagen, ah nee, dann halten wir das iPad jetzt auch mal zurück.
Nee, das hat natürlich keinen Sinn gemacht, vor allen Dingen, weil der M1 einfach nur der A14X ist. Die Hypothese hatte ich ja damals schon aufgestellt und die scheint sich ja bestätigt zu haben, dass das noch gar nicht die dedizierten Desktop-Prozessoren sind, auch wenn sie das so ein bisschen gesagt haben und auch ein paar Anpassungen in die Richtung drin sind. Aber das ist halt eben einfach nur der A14X und der eigentliche groß leistungsfähige Mac-Prozessor, der kommt jetzt erst. Das wird jetzt der die kommende Geschichte sein. So, und dann ist das vollkommen logisch, was sie jetzt gemacht haben, wenn du einfach M1 durch A14X austauschst. Ja? Mhm. Sie haben die kleinen Macs, weil dieser Prozessor so wahnsinnig leistungsfähig ist, jetzt einfach auf denselben Prozessor gebracht wie die iPads.
Ändert aber nichts daran. Ich will eine bessere Software fürs iPad Pro, bitte.
Ja, genau so. Aber die Hardware-Strategie, wenn du die Namen jetzt einfach austauschst, macht nicht vollkommen Sinn. Das ist genau richtig.
Ja.
Sie haben nur verkehrt rum vorgestellt, dass die Macs zuerst gekommen sind und so. Aber hey, sie haben einfach einen super leistungsfähigen A14X gemacht. Da hätten alle gejubelt. Und dann, ja, guck mal hier, sie haben das alles jetzt auch in die Macs gebaut. Und sie haben das aber andersrum darstellen wollen. Das können sie ja machen.
Also,
So, aber das ändert ja nichts daran, dass die iPads halt eben einfach softwaretechnisch momentan bei weitem nicht an das rankommen, was die Macs können und dass sie da unbedingt aufholen müssen, was wir alles schon lang genug durchgekaut haben.
Ne? Also so, ich bin wie immer gespannt. Ich hoffe, nächstes Jahr kommt ein bisschen mehr, vielleicht auch mit der Berücksichtigung auf dieses, wo ich schon immer wieder vergesse, wie diese Funktion heißt, dass man mit dem Mac auch auf das iPad kommt mit der Maus, Universal Control.
Universal Control, ja.
Vielleicht wird da auch irgendeine coole Erweiterung gemacht, dass dann die Apps verschiebst, aber die Berechnung dann das iPad übernimmt und so ein Kram, ne? Könnte ja auch noch kommen und dann wird sowas vielleicht auch wieder interessant.
Ach, wer weiß, keine Ahnung. Das haben wir ja auch schon gesagt, das ist zwar ein nettes Gimmick, dass du das kannst, aber das wird ja immer mehr den Ruf nach guter iPad-Software laut machen.
Das stimmt. Ne? Ja, klar, logisch. Also so. Da kommen sie aber auch nicht von weg, von dem Ruf.
Genau.
Egal, was sie tun. Nicht egal, was sie tun. Solange sie nicht die Software verbessern, klar.
Ich hoffe für sie selber sehr und inständig, dass sie da eine Strategie haben in-house.
Ne? Das hoffe ich auch, ja.
So, denn ansonsten, wenn die jetzt 5 Jahre lang auf diesem Stand bleiben und einfach nur sagen, ist halt eben eine andere Plattform, wenn da die Profis keine Software für schreiben wollen, sind sie doof, dann werden sie halt eben da auch irgendwann einfach keine iPad Pros mehr verkaufen, weil die Leute realisieren, dass man mit den Macs mit denselben Prozessoren drin viel, viel mehr machen kann.
Ja, genau, vor allem, weil sie den Entwicklern, also den Profi-Entwicklern, ja auch die Schnittstelle Mac aufgemacht haben. Nativ laufen zu lassen auf ihren eigenen Prozessoren und damit, warum soll ich jetzt noch riesig auf dem iPad da jetzt noch einen riesen Kram machen, wo ich weniger Chancen habe, beziehungsweise weniger Möglichkeiten zum Teil.
Genau, das, es gibt noch weniger Grund dafür, auf das iPad zu gehen.
Genau.
Ne? Ja, richtig. Genau deswegen bleibt es ja spannend, aber wir kommen auch gleich nochmal dazu hier, es geht ja jetzt bald weiter mit den Apple Silicon Prozessoren.
Ja.
Lass mal weitermachen, da kommen wir gleich zu. Wo bin ich denn überhaupt?
Also laut DigiTimes, nehme ich mal, weil ich gerade
weiß, ja, wo genau. Das
ist. Laut DigiTimes soll der Produktionsstraßenformation, also der Supply Chain, wäre aber jetzt blöd übersetzt. Schöner
Übersetzungsproblem,
ja. Genau. sind wohl die Yield-Probleme, also die Ausschussrate bei den MacBook Pro Displays, ich glaube, sollten auch OLEDs werden, ne?
Bin ich mir gerade nicht ganz.
Glaube ja.
Mini-LED.
Mini-LED, so. Okay, genau, Mini-LED. Werden behoben und die Produktion von 14 und 16 Zoll soll zeitnah in die Massenproduktion übergehen und die Dinger sollen im dritten Quartal erwartet werden. Was ja Sinn macht, also wenn sie sie verschoben haben wegen Problematik, dass sie jetzt behoben haben und dann zeitnah rausbringen. Wie gesagt, ich bin immer noch überzeugt, sie werden es nicht zusammen mit dem iPhone machen. Das passt nicht zusammen so richtig. Mhm. Da kommen wieder iPhone und Apple Watch. Das ist so das Standardthema, wobei es zeittechnisch passen würde. Also sie sind da ja durch, gerade wenn es aufgezeichnet ist, nicht lange unterwegs, aber es passt normal nicht.
Aber ich glaube, dass sie da schon ein eigenes Event machen werden, einfach weil das werden halt eben die richtig brummenden Prozessoren sein. Das wollen sie sich definitiv nicht entgehen lassen, genau. Das mal zu demonstrieren.
Vielleicht machen sie das dieses Jahr mit, dass sie sagen, iPhone kommt raus und die Woche drauf werden die geliefert und da kommt dann auch iOS 15 und macOS.
Oder auch vorher.
Und macOS kommt ja bekanntlich später, immer als iOS ein bisschen, so 2-3 Wochen später, machen sie vielleicht nochmal ein Event und da kommen dann die neuen Macs und dann ist macOS 12 verfügbar.
Ja.
Wäre auch eine
Überlegung. Muss man sich mal anschauen. Aber das dritte Quartal, ne, wir sind ja jetzt gerade reingerutscht, Juli, August, September. Also wenn sie sich ins dritte Quartal an diese Vorgabe halten wollten, dann würden sie jetzt bestimmt nicht Ende September ankündigen und dann erst im Oktober ausliefern oder so. Aber ist jetzt dann die Frage, was er jetzt konkret mit gemeint ist, ja, mit dem Termin. Ne? Massenproduktion starten heißt ja nicht, dass es verkauft wird, sondern normalerweise lassen sie die ja dann eine Zeit lang laufen, damit sie die Lager auch voll haben für die Erstverkaufstage. Ne? Das ist ja dann hier das klassische Operations Planning, was Apple ja eigentlich auch sehr gut beherrscht. Frage ist dann nur, wann haben sie genug?
Ne? Ja.
Gut, aber es geht auf jeden Fall voran. Darum ging es ja, wurde ja auch schon dann zu WWDC gerüchtet, als es hieß, es wird verschoben ins dritte Quartal und jetzt bestätigt sich das, dass also die Hersteller da ihre Yield-Probleme behoben haben und dass sie wirklich das dritte Quartal jetzt ansteuern. Kann natürlich sein, dass das dann noch in den Oktober rutscht und dann zu der Präsentationssaison dann erst kommt. Aber ja, gut, im Prinzip, wir warten ja alle händereibend drauf, deswegen kann man natürlich auch gespannt sein dann. Gut, so viel dazu. So, das nächste Thema, da sind wir schon bei den nächsten Chip-Generationen. Hier Nikkei Asia berichtet über die Chips für die 2022er iPhones, also den A16 wäre dann, wenn wir das einfach weiterzählen. Und zwar soll dieser wartungsgemäß mit 4-Nanometer-Technologie bei TSMC hergestellt werden. Die aktuellen Chips laufen mit 5-Nanometer, das wäre dann jetzt der nächste Schritt. Interessanterweise gibt es da aber momentan zwei Schritte, wo TSMC dran arbeitet, denn die 3-Nanometer-Produktion ist ja auch schon in Vorbereitung. Da gab es ja in den vergangenen Wochen jetzt auch die Berichte darüber, dass Apple und Intel sich da eben Produktionskapazitäten gesichert haben für 3-Nanometer und dementsprechend dort eine hohe Nachfrage besteht bei TSMC für 3-Nanometer gerade. Und deswegen fand ich es ein bisschen was interessant zu sehen, dass auch hier 3 Nanometer für nächstes Jahr schon im Gespräch ist. Allerdings nicht für den A16, der soll in 4 Nanometer kommen, sondern für den iPad Pro Prozessor. So, also nächstes Jahr neues iPad Pro mit 3 Nanometer Prozessor. Und da habe ich mir dann gleich so ein dickes, ist das dann der M2? Ja, dahinter geschrieben, weil wenn das dann jetzt wieder der A16X ist, ne, dann wäre das natürlich dann quasi der M2, wenn sie diese Terminologie jetzt einfach weitertragen. Und das wäre natürlich spannend, wenn sie gerade die dann jetzt als erstes schon auf 3 Nanometer gehen, während sie dann bei dem A16 dann einen Zwischenschritt mit 4 Nanometer machen, vielleicht wegen Kapazitätsproblemen, ne, dass sie nicht alles mit 3 Nanometer produzieren lassen können oder sowas. Ist dann aber schon interessant, vor allen Dingen, weil ja dann diese 3-Nanometer-Produkte dann nochmal ein ganzes Stückchen besser sind von diesem Stromverbrauchsverhältnis, Performance pro Watt. Also mit jedem Schritt wurden da so 20-30% Verbesserung in dem Bereich angegeben, was natürlich dann gut was ausmachen dürfte. Ja. Gut. Also zumindest interessant. Vor allen Dingen fand ich das für mich jetzt interessant, weil das ja dann eben der designierte M2 sein könnte, der natürlich dann auch schon wieder spannend wird, weil wenn sie da dann auch nochmal so viel drauflegen können, allein schon nur dadurch, dass das dann in 3 Nanometer gefertigt ist, wird das natürlich dann auch schon wieder ein spannendes Update. Ne? Und dabei haben wir die Hochperformance-Prozessoren noch gar nicht gesehen.
Ne? Ja,
das wir dann erst noch. Ja, in dem Sinne ganz schöne Geschichte. Also hier stand, dass der M2, ja, also ein anderer Leaker hier, Dylan, kenne ich jetzt auch nicht zuzuordnen, sagte, der M2 soll sogar schon im ersten Halbjahr 2022 kommen. Das klingt ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Ja, weil,
aber wenn sie mit den iPad Pros kommen von 22, dann...
Ja, aber dann schon in 3 Nanometer, weil die Massenproduktion soll eigentlich erst im zweiten Halbjahr starten.
Gut. Muss ja nicht alles stimmen. Ja.
Aber die Halbjahre sind doch manchmal so ein bisschen ungenau genug, um sich nicht festlegen zu müssen. Deswegen würde ich da jetzt auch nichts dran schreiben. Aber gut, letzten Endes schön zu hören, dass da was am Kommen ist. Und es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Apropos spannend bleiben, auch gibt es immer noch Gerüchte zum iPhone 13. Und zwar hier Max Weinbach von Everything Apple Pro berichtete, das iPhone 13 solle dieses Jahr eine größere Spule für den G-Charger, beziehungsweise ja dann MagSafe letzten Endes bekommen. Und eine größere beziehungsweise längere Spule, also mehr Draht, soll... Ich habe mir das jetzt nur sagen lassen, ich kenne mich da selber nicht gut genug aus, soll zwei Effekte haben, nämlich A, nicht so heiß werden und B, mehr Leistung erlauben, dadurch, dass es nicht so heiß wird. Ja, das haben wir ja auch schon gelernt, dass MagSafe sehr stark thermal gedrosselt wird. Ne, sobald man das in der Hülle hat, geht das sehr schnell von den 15 Watt schon weg, weil das halt eben einfach so warm wird hinten auf der Rückseite, dass es dann in die Drosselung gehen muss. Und ne, da waren ja viele Leute, die das getestet haben, reingelaufen, haben gesagt, das lädt mit den anderen Netzteilen und so nicht, dass diese Geschichten. Das war alles nur, dass sie das einfach falsch bedient haben quasi, weil es dann schon in die Drosselung lief. Das ist natürlich sehr grenzwertig. Deswegen freue ich mich da in gewisser Weise, dass sie da jetzt eine Verbesserung machen. Hier wurde schon spekuliert, dass sie auch über die 15 Watt hinausgehen können würden. Mit dieser Lösung. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie das machen werden, denn wo sie jetzt letztes Jahr gerade erst die MagSafe-Zubehör-Geschichten ausgerollt haben, glaubt ihr, dass sie jetzt dieses Jahr schon wieder...
Nee, dann kannst du ja alles wegschmeißen, was du schon
ja, hast. Eben.
Das werden sie nicht machen. Da vergraulen sie sich die Leute und
ja,
ich bin auch immer noch der Meinung, viel mehr brauchst du auch nicht. Also ich bin ganz ehrlich, manchmal der letzte Zeit, jetzt gerade mit der Beta, habe ich manchmal mein iPhone angesteckt hier am Bett, also angenapft, sage ich jetzt mal. Und das reicht mit den 15 Watt. Also gerade beim Max, weil er viel Platz hat und ich habe ja keine Hülle drum, dann zieht er scheinbar auch mit den 15 Watt relativ gut durch, wenn der weit unten ist.
Ja.
Und ja, das ist jetzt, aber viel mehr fehlt auch nicht mehr zu den 18 Watt, ne, die du maximal kriegst über Kabel, ne, im Moment. Also ich wüsste zumindest nicht, dass das iPhone mehr kann. Das iPad Pro ja oder die iPads, aber ich wüsste nicht, dass das iPhone mehr als 18 Watt laden kann übers Kabel.
Nee, ich glaube, das ist da irgendwo die Grenze. Die iPads konnten ja mehr, aber das macht doch Sinn. Die iPad Pros mit USB-C, ne? Ja gut, aber prinzipiell, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Sinn macht. Ich glaube, diese Spezifikation mit 15 Watt darüber zu laden, finde ich soweit ganz okay. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn sie da die Zuverlässigkeit, also gerade auch thermal, verbessern würden, auch schon gut genug. Ne? Also, dass du jetzt dann auch mit einer Hülle dann wirklich mal 15 Watt laden kannst, eine Zeit lang, ohne dass das sofort in die thermale Drosselung geht. Das
stimmt, ja, klar.
Das heißt, ich würde eher so darauf spekulieren, dass das einfach nur verbessert von der Technologie ist, aber dass dieselben Limits benutzt. Und so.
Also eine Optimierung ist ja immer nicht schlecht.
Genau. Von daher. Richtig. Lustigerweise hier unser guter alter Freund, das Reverse Charging ist da auch jetzt wieder aufgeschlagen, denn angeblich soll das jetzt auch wieder mit dabei sein. Das sind wir mal gespannt, ob das jetzt wirklich einfließen wird oder nicht. Wohlgemerkt, wir haben ja auch schon die Gerüchte gehört, dass die iPads das kriegen sollen. Es ist alles immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Apple scheint das ja zu evaluieren, aber bisher haben sie es immer wieder rausgenommen. Ne? Also irgendwie finden sie es dann auch wieder nicht gut. Ich finde das auch immer grenzwertig, es sei denn jetzt irgendwie hier, um mal AirPods aufzuladen. Das wäre aber auch das Einzige, was ich da interessieren würde. Und das kann ich auch immer noch mit einem Lightning-Stecker relativ stressfrei an vielen Stellen machen, wo ich mein iPhone auch einstecken kann. In diesem Sinne ist das alles so. Ne? Willst du deinen Akku leer machen dafür, dass du deine AirPods ein bisschen aufgeladen bekommst? Ja, das ist ein komischer Kompromiss. Aber gut, wenn sie es bringen, dann haben sie es drin. Mal schauen, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden dieses Jahr.
Ja.
Gut, damit sind wir mit den Gerüchten durch. Gerade noch hier ein, zwei Worte zu Updates. Also interessanterweise diese Woche gab es eine weitere Beta 2. Wohlgemerkt, Beta 2 gab es ja schon von der Woche davor. Sie haben hier einfach nur den Bild hochgezählt. Genau genommen haben sie nicht gezählt, sondern buchstabiert. Das ist so das Letzte, was sie tun. Ja, der Bild von vorher, der hieß 19A5281H. Und jetzt die zweite Variante, die released worden war, heißt jetzt hinten J. Ja, ist also einfach ein paar Buchstaben durchgezählt. Das weiß ich auch nicht so ganz, wo diese Buchstaben herkommen, aber vielleicht einzelne Builds oder sowas, die sie wirklich machen, dann in ihrer Build-Chain. Die Bildnummer, das ist dann das, was sie normalerweise nach außen hin machen. Manchmal sind da diese Buchstaben noch dahinter, das kann man nicht wirklich identifizieren und ich kenne auch nicht die Erklärung, aber es sieht so aus, als wären das die einzelnen Builds und als hätten sie da irgendetwas noch machen müssen, weshalb sie dann nochmal ein Update geschoben haben. Wird in der Regel nicht erklärt und lässt einen nur Schultern zucken. Sollte man aber in der Regel installieren, weil irgendwas ist gewesen normalerweise.
Ja, wenn sie das so zeitnah hintereinander machen, war irgendwas.
Ja, genau. Monterey hat übrigens kein Update bekommen. Das heißt, das ist ein iOS- bzw. iPadOS-Phänomen gewesen. Das ist ja auch immer noch, sind ja quasi dieselben Build-Trains. Und kann man an der Stelle dann nur sagen. So, was jetzt interessanter für für viele Leute sein dürfte, das ist, dass Apple die öffentliche Beta von iOS 15 gestartet hat. Ja, das heißt, wer Interesse hat, kann sich jetzt beta.apple.com ist es, glaube ich, ne? Oder sowas, im Zweifelsfall mal googeln, für die Public Beta registrieren, bekommt dann auch dort so ein Profil, was man auf das Gerät installieren kann, und dann kann man halt eben dann darüber dann die Installation von den Betas dann triggern. Auch an der Stelle nochmal für die Leute, die da jetzt mit liebäugeln, die Warnung, ne, bitte immer daran denken, Betas können auch Dinge kaputt machen. Solltet ihr also Geräte haben, wo ihr euch drauf verlassen müsst, dann bitte keine Beta drauf spielen, oder halt eben ein Backup haben, was ihr zur Not benutzen könnt oder sowas, dann ist es okay. Im Allgemeinen, ich benutze das in der Regel auch, wenn sich das als ein bisschen was stabil herausstellt, gerne auf meinen Hauptgeräten, weil ansonsten teste ich halt eben nicht ordentlich. Und so teste ich jeden Tag, jedes Mal, wenn ich es aus der Tasche nehme oder ne, das iPad vor mir habe. Und aber ich habe dann dafür dann ein Backup-Gerät hier liegen, was ich jederzeit mir nehmen kann. Und ich bin jetzt zum Beispiel letzte Woche hier auf Reisen gewesen kurz. Da habe ich dann auch ein entsprechendes Backup-Gerät dabei gehabt, damit mir da nichts passieren kann. Und ja, dass man da also nicht in Probleme reinläuft. Gut, ja, wer Interesse hat, iOS 15, iPadOS 15 und auch macOS 12 Monterey sind jetzt verfügbar. Also WatchOS wahrscheinlich auch, ne? Habe ich jetzt gar nicht gelesen.
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht.
Also hier steht es sogar in der URL schon drin. Ja, also WatchOS genauso, tvOS auch. Im Prinzip alles, was wir Entwickler als Beta bekommen können, gibt es jetzt als Public. Gut, so, damit sind wir auch durch. Dann kommen wir noch zu ein paar sonstigen Themen. Da sind auch ein paar Sachen aufgeschlagen. Mal gucken, dass wir da gerade noch durchkommen. Also alte Versionen von macOS, da hat ja Apple vor Jahren tatsächlich mal noch Geld für genommen, dass man Updates bekam. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
Ja.
Ja, ist noch gar nicht so lange her, weil 10.9 Mavericks ist das letzte, ist das erste gewesen, wo sie kein Geld mehr genommen haben. Ne? Also bis 10.8, was ist das dann? Mountain Lion, glaube ich, ne? Haben sie dann noch 20 Dollar bzw. Euro dann ja Update-Preis genommen. Und ja, in diesem Sinne waren also diese Leute, die auf Macs arbeiten, die so alte Stände haben und mittlerweile obsolet sind und keine Updates mehr bekommen, tatsächlich ja bis heute, wenn sie das nicht gekauft haben, nicht die aktuellste Version von macOS drauf, die sie installieren könnten, was ja ein bisschen absurd ist, weil das ja jetzt schon einige Jahre her ist. Und tatsächlich hat Apple da jetzt wahrscheinlich wieder aus dieser Diskussion auch hier mit Sicherheitsupdates und sowas jetzt das freigegeben. Das heißt also, die Leute, die noch alte Maschinen haben, die eventuell noch kostenpflichtig hätten auf bis hin zu Mountain Lion updaten können, können das jetzt kostenlos laden. Die sind nicht mehr im App Store verfügbar, da haben sie sich schon länger rausgenommen, aber sie können jetzt irgendwo runtergeladen werden. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, habe ich leider nicht notiert, aber wird man finden bei Apple, wenn euch das interessieren sollte. So, so, noch eine Sache, wo wir schon von Vintage und Obsolet gesprochen haben. Hier mein gutes altes 12 Zoll MacBook von 2015. Ich habe das ja damals ganz bei dem ersten Veröffentlichungstermin gekauft. Das ist jetzt auch Vintage and Obsolet geworden. Wird also jetzt nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt, ne? Und ist in diesem Sinne jetzt quasi aus der Versorgung von Apple raus, wird nicht mehr repariert. Ist jetzt ein bisschen, wie alt ist es geworden? 2015, ne? Also 6 Jahre. Ja, 6. Im 7. ist es jetzt, ne? Genau. Ja, also ist es ein bisschen früher passiert, aber das war auch ein bisschen ein schmalbrünstiges Gerät, habe ich ja immer gesagt. Also das habe ich auch nicht gerne benutzt, auch wegen den Tasten nicht, aber auch weil es von der Prozessorleistung her so unter aller Sau war. Naja, gut, okay. So, so viel dazu. So, noch eine kleine Anekdote hier für Claim-Schauder bezüglich M1-Konkurrenten. Ne? Das, letztlich hatten wir ja da auch schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, ich wünsche mir starke Konkurrenz, damit Apple dabei bleibt, gute Prozessoren zu bauen. Und scheinbar möchte Qualcomm in diese Bresche springen, was ich jetzt auch so ein kleines bisschen erwartet hatte, muss ich ja sagen an der Stelle, weil Qualcomm ja nun mal jetzt der Hersteller für die High-Quality Android-Phones ist, den alle benutzen. Und hier Qualcomm-CEO Cristiano Amon, ich habe es bestimmt falsch gesagt, hat jetzt gesagt, dass sie jetzt in-house tatsächlich einen M1-Konkurrenten selbst entwickeln können und müssen. So hat er das schon fast gesagt. Ne? Also sie müssten da in der Lage sein, so etwas zu machen. Man muss dann dazu wissen, sie haben dieses Jahr, das ist jetzt, weiß nicht wie genau, wann das dieses Jahr war, aber sie haben die Firma Nuvia gekauft für 1,4 Milliarden Dollar. Und Nuvia ist eine Ausgründung von ehemaligen Apple-Engineers gewesen, die selber jetzt Prozessoren bauen wollten. Das heißt, sie haben sich jetzt über Nuvia quasi Apple-Know-how eingekauft. Ja. Und Apple ist da auch entsprechend pisst gewesen, denn die haben die da auch an der Stelle, also das, vor allen Dingen ist das Gerard Williams gewesen, der auch bei Apple, glaube ich, irgendeine Führungsposten hatte vorher. Den haben sie jetzt verklagt, weil sie rausbekommen haben, dass der wohl, während er noch bei Apple war, schon Leute abgeworben hat für Nuvia, als er das ausgründen wollte. Das ist natürlich ein bisschen flaky, aber der Typ könnte natürlich trotzdem gut sein. Das kann man natürlich jetzt nicht bewerten, ich kenne den nicht, aber ist schon lustig, weil das scheint ja vielversprechend zu sein. 1,4 Milliarden muss man ja auch erstmal in die Hand nehmen für sowas, also das muss schon vielversprechend sein, was sie da angefangen haben. Und
das bezahlt sie nicht mehr eben so, das ist richtig.
Ja, genau. Vor allen Dingen finde ich es aber interessant, dass so eine Firma wie Qualcomm sowas kaufen muss. Also, dass die da nicht selber sagen, hey, guck mal, wir haben eine richtig brummende Prozessorentwicklungsabteilung, wir rotzen da ja jetzt einen M1-Konkurrenten selber raus in einem halben Jahr. Nee, machen sie nicht, haben sie auch gar nicht. Die haben da, glaube ich, gar nicht viel Entwicklung, weil die haben auch der eigenen Aussage nach ja immer nur ARM-Designs gekauft in der letzten Zeit, haben da ja auch nicht viel. Die haben ja mal ein eigenes Design gehabt eine Zeit lang, aber das haben sie ja dann, als der 64-Bit-Shift kam, haben sie das, glaube ich, wieder eingestellt. Der 32-Bit-Prozessor, den die hatten, der war custom. Da hatten sie das auch gemacht. Ja, gut. Also in dem Sinne ganz interessant. Vor allen Dingen das Vertrauen in diese Nuvia-Leute oder in die eigenen Leute scheint sehr hoch zu sein, denn dann sagte dann der CEO weiter, man müsse da ja jetzt investieren, ne, damit man gegen Apple anstinken könnte. Man würde aber auch ARM-Designs lizenzieren, wenn die was Leistungsfähiges bringen. Ne? Also da wären sie schmerzlos. Ja, dann denkt man sich so, hä? Ja, also entweder ihr investiert jetzt in euer eigenes Team oder ihr lasst ARM machen und wartet das ab. Ja, also ARM wird jetzt nicht um die Ecke kommen und was Vergleichbares bieten, weil die haben einen ganz anderen Fokus gehabt in der letzten Zeit, ne? Und sind auch nie in die Richtung gegangen, hochoptimierte Designs zu verkaufen, ne? Sondern halt eben einfach so Standarddinger zu machen, die man leicht synthetisieren und in die eigenen Chips einbauen kann. Und da haben sie halt eben dann eine Bandbreite von Chips, aber ne, das ist nie dieser Fokus gewesen, wie Apple das in der letzten Zeit gelegt hat, mit dem eigenen Chip-Team da besonders leistungsfähig, besonders stromsparend, besonders fähig dann für die Nutzungsszenarien, die man dann halt eben braucht, das auszulegen. Und ja, in dem Sinne wird spannend. Wer weiß, vielleicht hat jetzt ARM auch vor Jahren schon gesagt, sie müssen da mal was super Energieeffizientes machen, dann haben sie jetzt Glück. Ja, aber wollen wir mal abwarten. Also ich bin immer noch gespannt darüber. Wie gesagt, ich wünsche mir das. Bitte, bitte, bitte. Ja, lasst jetzt ARM um die Ecke kommen und sagen, ach, wir haben da übrigens auch was Gutes. Ne? Können da jetzt alle machen. Wäre super. Muss Apple mehr Gas geben.
Ja, vor allem müsste Microsoft erstmal softwaretechnisch aufholen. Die können ja gar keine Ahnung.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, so, dann direkt weiter im Text. Counterpoint Research, nur gerade eine kleine Zahl berichtet, wohlgemerkt keine Apple-Zahl, ne, die legen ja in der Regel auch nicht die Details für einzelne Modelle also kommunizieren sie nicht, aber Counterpoint Research sagt, Apple habe seit dem Verkaufsstart der iPhones 12, also alle iPhones 12 sind gemeint, 100 Millionen iPhones verkauft jetzt. Das heißt also, sie hätten da jetzt einen Rekord geschafft. Ne? Wohlgemerkt, das Jahr ist ja noch nicht rum und sind da wohl gut dabei. Sie nennen das den lange erhofften Superzyklus. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so dramatisch ist. Ich habe jetzt auch keine vergleichenden Zahlen rausgesucht, aber ich fand es eine schöne Zahl, deswegen mal einmal kurz erwähnt.
Das ist schon ordentlich, ne?
Ja, genau, ne? 100 Millionen, schöne blanke Zahl, schöne glatte Zahl. Ja. Aber werden auch noch ein paar dazukommen bis September, Oktober. Ist ja noch ein ganzes Quartal.
Ja.
Das wird bestimmt spannend. Ja, ne, Ming-Chi Kuo hat auch immer wieder mal von einem Superzyklus gesprochen. Also irgendwie haben die das alle erwartet, dass, also Superzyklus, ich glaube, sie nennen das dann so, wenn viele Leute zusammenkommen, die aktuelle Geräte kaufen wollen, weil sie entweder vertragstechnisch gerade rumlaufen und da irgendwie dann was finanziert bekommen oder halt eben einfach, weil ihre Geräte so alt sind, dass sie die austauschen wollen und das Angebot entsprechend gut ist. Und die Prognose war halt eben, dass irgendwann das mal zusammenläuft und dann gäbe es so einen Superzyklus. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, mal gucken. Aber letzten Endes auch einfach nur eine Zahl, dass Leute das gekauft haben und Apple glücklich ist. Gut. So, ganz schnell gerade noch ein bisschen was Infos zu dieser Western Digital Thematik, die wir ja letzte Folge schon angesprochen haben. Und zwar gibt es da tatsächlich ein bisschen was faszinierende Aussagen von unterschiedlichen Quellen, die man gerade noch mal einmal kurz hören muss. Und zwar heißt es, zwei unterschiedliche Hackergruppen haben sich duelliert in diesem Kontext. Auf der einen Seite hat es wohl eine Hackergruppe gewesen, die ein Botnet auf diesen Festplatten laufen gehabt haben sollte. Und dann muss es wohl eine andere Hackergruppe gegeben haben, die ihr eigenes Botnetz etablieren und die anderen ausschließen wollten. Und die haben sich dann scheinbar wohl eingeloggt auf den Festplatten und haben dann diese Sicherheitslücke, die bekannt ist für diese Software, die da drauf läuft, haben sie dann zugemacht mit einem Passwort, damit sie nur noch selber reinkommen. Und das heißt also, die Sicherheitsforscher, die forensisch analysiert haben, die Festplatten, die Probleme hatten, haben sie zum Teil unterschiedliche Botnetze drauf gefunden, das eine und das andere. So, und dann wird jetzt angenommen, dass das irgendwie in diesem Dueling dann gekommen ist, dass sie dann gesagt haben, so im Zweifelsfall löschen wir die Kisten halt. So, und dann muss das wohl passiert sein. Ja. Schon interessant, aber das deutet natürlich nochmal doppelt an, wie offen wie ein Scheunentor diese Dinger gewesen sind. Ja. Denn das ist genau so ein Ding, was du nicht möchtest. Ja? Dass so ein Ding, was die ganze Zeit am Netzwerk hängt, genau solche Botnetze drauf hat.
Das ist schlecht.
Genau. So, und jetzt, wir hatten ja auch schon über diesen Reset-Mechanismus gesprochen, ne? Und hatten gesagt, wie zur Hölle nochmal kann man auf die Idee kommen, einen Factory-Reset-Mechanismus, der die Festplatte löscht, zu bauen, ohne dass es eine Rückversicherung gibt zum Nutzer. Ja? So, und jetzt kommt der Clou, die Sicherheitsforscher, die sich das angeschaut haben, haben gesagt, da gibt es ein PHP-Skript, was diesen Reset ausführt. In diesem PHP-Skript ist die Passwortabfrage, wo also ein Passwort für den Root abgefragt wird, das ist eine Linux-Box quasi, ist implementiert, aber auskommentiert.
Ja. Das ist schon bitter, ne?
Puh, Softwarequalität, ui. Ne? Da ist es jetzt ganz böse. Ne? Also, das ist schon interessant. Auch, dass das im Prinzip von ihnen selber kaputt gepatcht worden ist. Sie haben das nachvollzogen. 2011 haben sie, bis 2015 hatten wir ja berichtet, haben die Software-Updates gekriegt. 2011 haben sie eines der Updates gehabt, wo dann diese Abfrage dort auskommentiert gewesen ist. Und ab dem Moment ist das quasi unsicher gewesen, dass man den Reset einfach vom Netz aus frei triggern konnte. Und das ist natürlich schon dramatisch. Also das könnte ja fast schon fahrlässig, grob fahrlässig sein, ne? Könnte man mal vorsichtig behaupten, ohne jetzt die Hintergründe zu wissen, weil sowas auskommentiert, dann keine Code-Reviews drauf, so eine wichtige Stelle und da auch jahrelang nicht gesehen, bevor sie die Softwareentwicklung dafür eingestellt haben. Hui. Also an der Stelle muss ich echt sagen, jetzt würde ich überlegen, ob ich mich auf Western Digital Software in der nächsten Zeit verlassen möchte. Ja,
also, ja, das ist schon sehr, sehr bitter.
Ehrlich. Ja.
Ja, kommen wir von dem einen Security-Hack zum nächsten.
Ja, also die Sekunde noch. Also das ist das eine gewesen so. Und dann gab es noch eine Stellungnahme von Western Digital. Das muss ich ja gerade noch loswerden. Und zwar, sie machen natürlich jetzt Schadensbegrenzung. Das ist auch gut so, ja, nach dem, was wir jetzt gelernt haben. Und zwar, sie bieten den betroffenen Personen, die Datenverlust haben, eine Datenwiederherstellung an. Das ist natürlich zumindest eine ordentliche Geste. Ne? Sie sollen sich bei Western Digital melden. Ist jetzt zumindest berichtet worden. Es gibt noch keine Webseite oder sowas, auf die wir verlinken können, aber das käme jetzt bald. Und dann kann man da quasi claimen, dass man da Daten verloren hat und dann werden die sich dann da um Wiederherstellung kümmern wollen, wohl scheinbar. Ne? Also angenommen, die lassen sich wiederherstellen, aber ich nehme mal an, dass die einfach nur formatiert sind im klassischen Sinne, also wo einfach nur die File Allocation Table entfernt wird und dann die Dateien noch drauf liegen mit dem Inhalt. Ne? Dann ist das tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich, das erfolgreich wiederherzustellen, was da verloren gegangen ist. Ne? Also sollte jemand betroffen sein, da wird es bald hoffentlich dann wirklich dann eine Unterstützung von Western Digital geben. So, und eine zweite Sache, die sie in dem Zuge noch gesagt haben, ist, sie hätten ihre Systeme überprüft und könnten keine Probleme auf ihrer Seite feststellen. Sie nehmen also an, dass die Hacker, so wie ich das letztes Mal auch schon vermutet hatte, über Port-Scanning die Festplatten gefunden haben. Also einfach IP-Adressen durchgegangen sind und dann einfach versuchen, ob gewisse Ports antworten. Ja, die Entwickler wissen jetzt, wovon ich spreche, die anderen können das mal nachlesen. Das sind quasi die Schnittstellen, die man so von außen bei solchen Geräten vom Internet her ansprechen kann. Und ja, wenn da entsprechend was offen ist, dann kann man da Kommunikation starten mit. Im Prinzip jeder Abruf von der Webseite ist Kommunikation mit so einem Port auf einem Webserver. Ne? Und genauso funktioniert das ganze System. Und ja, in diesem Sinne ist also zumindest dann scheinbar nicht das Serversystem von Western Digital betroffen, sodass sie also dann nicht die IP-Adressen geleakt haben wohl. Behaupten sie zumindest selber, sage ich dann nochmal vorsichtig, ne, da ich jetzt kein Vertrauen mehr in die Softwarequalität habe. Ja. Ja, gut.
Aber dann wären auch andere betroffen. Die haben ja auch diese MyCloud-Systeme und die größeren. Ich glaube, dann hätten die auch noch einige Probleme bekommen.
Ja, ich will nicht behaupten, dass die komplett problemlos sind, aber sie haben ja zumindest dann jetzt Software, die sie dann auch fixen müssten. Und wo wir das gerade sagen, das ist dann auch noch das Dritte, was sie jetzt machen. Und zwar bieten sie allen Leuten, die diese alten Festplatten haben, die da jetzt betroffen sind, da wurden auch spezielle Produktnummern genannt. Eine Webseite käme noch, das war nur in der Meldung drin. Ich kann das trotzdem mal verlinken. Diesen betroffenen Produkten wird jetzt ein Trade-in-Rabatt auf aktuelle Western Digital Cloud, ne, diese aktuellen Festplatten angeboten. Ja, also Leute, die betroffen sind, können sich das mal anschauen. Wobei ich jetzt persönlich nicht wüsste, ob ich jetzt dann nach diesem Desaster wieder eine Western Digital Cloud-Platte haben wollte. Ja, weil Softwarequalität, was wir gerade schon gesagt haben. Meistens ist das ja ein durchgängiges Problem. Das ist jetzt nicht nur diese drei Zeilen Code, die da, oder was auch immer das war, die da auskommentiert worden sind, sondern das ist halt eben einfach das Prozessproblem, was die haben scheinbar.
Ja.
Wäre ich vorsichtig. Ja, gut, so. Aber so viel dafür. So, und jetzt, Thorsten, du wolltest
ja, das machen. Genau, es gibt einen weiteren Security-Problematik und zwar am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, wurde bisher der größte Ransomware-Angriff durchgeführt über eine Firma, die Kaseya heißt. Die bieten IT-Management-Software, also das heißt, die Firmen können darüber ihre ganzen Updates fahren, Fernwartung, Fernsteuerung von PCs machen. Und über diesen Weg ist wohl eine Hackergruppe reingekommen und hat sehr, sehr viele Systeme infiziert. Und das Allerschlimmste daran ist, dass das auch Firmen betroffen sind, die halt alles richtig gemacht haben, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, eigentlich vorbereitet waren. Die sind jetzt komplett betroffen. Zum Beispiel war die Firma Coop, hat 800 Filialen, mussten die schließen oder beziehungsweise geschlossen halten, weil das Kassensystem darüber angegriffen worden ist. Und also ist eine richtige Katastrophe. Ganz viele Rechner sind verschlüsselt worden. Da muss jetzt ein Lösegeld bezahlt werden. Und ja, die Headline war im Grunde genommen, dass jetzt, die wollen 70 Millionen, die Hacker, und dann geben sie einen großen offiziellen Schlüssel, womit alle Rechner wieder entschlüsselt werden können. Ja, also das ist ein Riesenausmaß, was da passiert ist. Und das ist schon ein ganz, ganz großes Problem.
Ja, brutal, ne? Ja, wenn so ein brutal Dienstleister da betroffen ist, das sind halt eben gleich riesige Zahlen. Das muss man sich immer mal verinnerlichen, dass wenn so Dienstleister erfolgreich sind, das auch eine sehr große Angriffsfläche ist.
Ja, und das sind ja noch unbekannte Dienstleister. Stell mal vor, so ein Teamviewer oder die ganz, ganz großen Apple, Google, ja, hätten so ein Problem. Das wäre eine Katastrophe. Ja, also Wahnsinn, was da im Moment los ist.
Ja, richtig.
Ja, ich finde auch diese ganzen, das wird in meinen Augen oft nicht kriminell genug dargestellt, was die Leute machen, weil sie ja natürlich, weil man keine Leichen sieht oder sowas, aber es sind ja auch schon oft genug Krankenhäuser angegriffen worden, wo es dann wirklich um Tote geht. In dem Falle geht es natürlich um wirtschaftlich große Schäden und um die Existenzen von vielen Menschen darf immer nicht vergessen, das sind einfach nur einfache, widerliche Kriminelle, nichts anderes. Und das ist kein Kavaliersdelikt, kein Spaß, nichts Lustiges, gar nichts.
Und ja, klar. Andererseits natürlich auch gerade von solchen Organisationen, die so überall ihre Tentakeln drin haben und dann so Kollateralschäden auslösen, wenn sie sowas haben, natürlich hoch 3 der Bedarf, das abzusichern.
Ne? Ja, klar.
Klar, das sind Kriminelle, aber Kriminelle gibt es immer. Und auf der anderen Seite muss man denen das natürlich dann auch vorhalten, dass das da durchgerutscht ist.
Das hätte nicht passieren dürfen, keine Frage. Ne? Also die Auswirkungen, wie in dem Falle, ne? Dass dann darüber sich das verteilt, ist natürlich brutal.
Ja, richtig. Genau.
Ja, dann war noch eine Schlagzeile. Vor 2019 hat ja Microsoft einen großen Deal mit dem Pentagon gemacht. Pentagon wollte halt seine Infrastruktur updaten und mehr in die Cloud gehen. Und dann haben sich ja Microsoft und AWS, also Amazon Web Service, duelliert. Und schlussendlich ist Microsoft zum Zug gekommen oder hat den Auftrag erteilt bekommen. Man sagt oder es wird vermutet, dass auch damals Trump nicht so gut auf Amazon zu sprechen war und deswegen Microsoft so ein bisschen Vorteil hatte. Und das ist, dieser Deal ist jetzt rückgängig gemacht worden, weil die halt seit 2 Jahren aus verschiedensten Gründen noch nichts geliefert haben und sich mittlerweile die Anforderungen komplett verändert haben. Und diese Ausschreibung geht jetzt in die neue Runde. Das heißt, Amazon ist jetzt wieder drin. Und mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber anscheinend wollen sie jetzt eine Multi-Vendor-Strategie durchführen, dass nicht nur ein Dienstleister da reinkommt, sondern dass sie das Risiko ein bisschen verteilen auf verschiedene Anbieter.
Ja, das wäre auch gar keine schlechte
Idee. Ja, das wäre eine gute Idee, auf jeden Fall.
Ja, sehr musste ich übrigens auch drüber lachen, das habe ich glaube ich noch nie gelesen, wie dieser Contract genannt wird, und zwar ist das der Jedi Cloud Contract.
Ja, genau. Jedi. Joint Enterprise Defense Infrastructure.
Jedi. Das ist natürlich ein geiler Name, ja.
Ja, das ist schon witzig, ja.
Allein schon deswegen hätte das eigentlich leben müssen.
Ja, also, das zu verteilen ist bestimmt nicht verkehrt, aber es ist schon krass, dass so ein großer Laden wie Microsoft vor allem bei so einem großen Deal 2 Jahre nicht liefert, ist schon übel.
Ja, müsste man jetzt allerdings hinterfragen, was da das Problem ist. weil Microsoft wird da jetzt, also die haben ja ihre Cloud-Systeme, ich weiß nicht, was das Problem ist, da nicht zu liefern. Aber keine Ahnung, weiß ich jetzt auch keine Details zu.
Nee, doch, da, Details, also die haben halt vor Gericht, Amazon hat vor Gericht jedes Mal wieder einen Einwurf gemacht, dass es nicht weitergehen konnte. So, also Amazon hat ja gar nicht geblockt. Jetzt ist das schon 2 Jahre her. Okay. So, und jetzt wird der ganze Vorgang neu aufgerollt, weil könnte Amazon die per Gericht noch Jahre blockieren. Und das macht natürlich keinen Sinn.
Das natürlich, okay. Das war natürlich dann doppelt clever von Amazon. Also okay. Dann lag es in dem Sinne nicht an Microsoft. Nee.
Trickreich, die Herren mal wieder.
Ja.
Apropos trickreich, wir kommen zum Rausschmeißer. Trickreich ist gut in dem Fall. Tim Berners-Lee, bekannt als Erfinder des World Wide Web, hat den Original-Source-Code für das World Wide Web versteigert. Um da mal gerade hier irgendwie ein bisschen was zu erklären. Also da geht es jetzt irgendwie dann um die Originalsoftware, die er damals geschrieben hat, übrigens auf einem Next-Computer, einem der schwarzen Next-Cubes, wo es nur ganz wenige von gab, entwickelt worden, 1990 beziehungsweise 91. Das muss man sich nochmal so ein bisschen verinnerlichen, wie wenig Zeit das erst her ist, ne? Weil die technische Struktur vom Internet, die ist ja schon ein bisschen länger, zumindest in den Universitäten und so drin gewesen. Aber vor 91 gab es keinen Webbrowser. Das ist ja das, was er da hier letzten Endes entwickelt hat. Und letzten Endes ist das jetzt gerade mal 30 Jahre her, dass wir das World Wide Web, also Webseiten haben. World Wide Web nennt das jetzt kaum noch jemand, aber so war das ja zumindest korrekt benannt. Ist schon interessant, sich das nochmal zu verinnerlichen. Ja, und das Ganze lebt übrigens in 9555 Zeilen Next Code, ne? Also mit quasi dem Vorgänger von dem heutigen Coco geschrieben. Ist auch in Objective-C geschrieben, glaube ich, zum Großteil, hat er gesagt. Ist ja auch vor allen Dingen ein Browser, aber er hat auch so ein Hintergrundsystem, was halt eben die Webseiten liefert, also ein Webserver letzten Endes dann auch den ersten. Und das Wesentliche sind diese beiden Komponenten, also den Webserver, der die Seiten surft, und den Webbrowser, der letzten Endes dann mit Hyperlinks, das war ja dann die Haupterfindung, dann letzten Endes es erlaubt hat, dann halt eben von Seite zu Seite zu navigieren. Man muss sich das nochmal verinnerlichen. Zu der Zeit waren das rein statische Seiten. Das war nur HTML. Das ist ja dann auch das, was er da damals mitentwickelt hat. Und da ist kein JavaScript drin, da sind keine Hooks drin, da sind keine Animationen drin gewesen. Es gab einfach nur statische Seiten.
Die waren noch schnell und effizient.
Ja, genau. Bilder gab es schon, animierte GIFs gab es noch nicht. Die kamen dann erst später. So muss man sich das mal vorstellen. Also einfach Textseiten mit hier fett und schräg gestellt und so, das gab's, und dann gab's Bilder und das war's.
So, war noch sehr, sehr einfach. Also ich meine, klar, die waren jetzt auch designtechnisch nicht so wie heute, wobei ich da auch nicht immer ein Freund von bin, weil manchmal ist halt auch alles viel zu überladen und dann funktioniert dies nicht und das nicht und das ist kaputt und der Button geht nicht und du musst aber erst noch unsere Nutzungsbedingungen beziehungsweise unsere Cookies akzeptieren. Aber das siehst du nicht, weil du hast ja einen Ad-Blocker. Und damals konnte man einfach surfen. Da wurdest du nicht getrackt, da wurdest du nicht verfolgt. Da wurden nicht noch 8000 Millionen Skripte aufgerufen, sondern du hast einfach deine blöde Website konsumiert und gut war. Das war richtig großartig. Ich glaube, wenn du heute darauf noch mal rudimentär so eine Seite aufbauen würdest, die wäre schon echt brutal schnell.
Ja, klar. Das kannst du ja auch heute noch machen. Ja, in den 90ern ist das ja sogar über die Modems schnell gewesen. Also das muss man sich mal verinnerlichen. Die Modems, die waren so wahnsinnig langsam im Vergleich zu heute.
Ja, mit den 56K, das war schon.
Ach, 56,
ach, war doch schnell.
Der Gefühle.
2,4.
Ja, 9,6, 14,4. Das war so das Erste, was wir jahrelang benutzt haben. 14,4 war so das, was ich wirklich längere Zeit benutzt habe als Dial-Up.
Also wir haben mit 2.4 angefangen und dann kam 9.6.
Ja, je nachdem, wo du eingestiegen bist. Genau. Und 28.8 war dann lange Zeit das höchste der Gefühle. Und 54, das kam glaube ich, erst, da war schon DSL auch schon da oder sowas. Aber das ging ja dann alles ziemlich schnell. Ja, gut, aber das hat sogar damals alles relativ zügig funktioniert. Also diese Seiten, die kamen ziemlich schnell. Das waren ja dann auch immer nur ein paar Kilobyte, wenn überhaupt. Und das lange Laden waren dann immer die Bilder. Ne? Da war das dann den Text schon lange da und dann kamen dann die Bilder noch so zuck, zuck, mhm. zuck, 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 so hinterher. Und da konntest du ganz gut mit leben, weil du konntest ja schon lesen. Ne? Also
ja, das
großartig.
Stimmt.
Im Gegensatz zu den heutigen Seiten, die erst 10 Megabyte JavaScript laden müssen und dann kommt erst der Text. Manchmal sogar erst die Bilder und dann der Text.
Ich finde ja auch dieses Content-Loading, dass man das nachträglich, also nachlädt über diese Ajax-Schnittstellen, ne? dass dann nicht die ganze Seite neu geladen wird, was früher völlig normal war, aber die waren ja auch alle so klein, da war das auch völlig egal, ob du die Navibar nochmal neu lädst. Das war, who cares, ne? Aber heute wird das ja dann alles so super modular gemacht, ne? Und dann kannst du das einzeln nachladen, funktioniert halt nur sehr oft total schlecht. Und zieht dir den Akku leer, wie bekloppt, weil da wird natürlich nicht ein Ajax-Scroll gemacht, sondern noch 8 Trillionen andere. Und wirklich was gebracht hat es dann am Ende nicht. Ja, also es gibt schon echt Websites, wo ich mir sage, boah, also da lädt es ja Datenmengen, das ist ja nicht mehr feierlich.
Ja, richtig. Ja, gut, also so hat es damals angefangen. Gibt es übrigens als Public Domain den Source Code, kann man sich glaube ich irgendwo anschauen, ich wüsste jetzt gerade nicht wo, aber ich weiß zumindest, dass er als Public Domain veröffentlicht worden ist, er wird bestimmt auf irgendeinem Repository liegen irgendwo, wenn es euch interessiert, googelt das mal, ist bestimmt ganz lustig da mal reinzuschauen, zumindest als Softwareentwickler und um das gerade noch zu abzuschließen, also er hat das als Non-Fungible Token, das habe ich ja auch jetzt zum ersten Mal gelesen, aber das ist wohl irgendein heißer Blockchain-Scheiß, hat er das jetzt irgendwie signiert bei Sotheby's als Versteigerung eingestellt und hat tatsächlich 5,4 Millionen Dollar damit gemacht. Ja, also das hat sich dann mal gelohnt für 10.000 Zeilen Code. Und er wird das irgendwie seiner Foundation zuführen, die er und seine Frau machen und damit gute Dinge tun, wurde jetzt nicht weiter gesagt, aber war schon fast anzunehmen, dass da jetzt irgendwie das nicht in die Tasche gesteckt wird. Und dann bin ich auch immer ganz glücklich damit, dass sowas gemacht wird. Und das hat auch bestimmt irgendjemand nur aus Spaß ersteigert, das kann ich jetzt schon sagen, weil es ist ja alles öffentlich verfügbar, das interessiert ja keinen mehr. Außer aus historischen Gründen, ne? Zu sagen, hey, guck mal, ich besitze den Code des World Wide Web, den ersten. An der Stelle übrigens habe ich jetzt gelernt, so der ein oder andere Bekannte, der mittlerweile Sachen versteigert hat, vor allen Dingen ist er nochmal der Erfinder von Twitter, Dings.
Jack Dorsey.
Dorsey, genau. Jack Dorsey hat seinen ersten Tweet versteigert, auch mit dieser Signierungsgeschichte. Hat irgendwie auch ein paar Millionen bekommen dafür. Ja, das ist sowas. Macht man dann halt eben jetzt an der Stelle. Gut. Dann wären wir eigentlich beim Ende, aber wir wollten mal kurz noch hier in eigener Sache eine Sache erwähnen, dass es hier nicht zu Irritationen kommt. Nein, keine dramatischen Dinge. Es hört keiner auf, es ist alles gut oder sowas. Nee, nichts weiter. Nein, aber wir hören Videos auf. Wir werden also wieder Podcast, echter Audio-Podcast. Also wer es mitbekommen hatte, wir haben ja immer wieder was in der Richtung gesagt, auch hatten wir in den, es ist eine ganze Zeit lang schon, ich habe gar nicht so richtig auf die Daten geachtet, ein Jahr oder sowas, ne? Haben wir jetzt glaube ich, haben wir jetzt die Folgen als Videos auch auf YouTube gestellt und haben da so quasi als Experiment die Sachen dann also immer mal noch als Video gemacht. Ich hatte das hier so hauptsächlich als Experiment für mich zum Lernen von Final Cut und sowas das Ganze gemacht. So in der Corona-Zeit war das auch genau richtig, um da mal was zu lernen, mal was Neues zu machen. Fand das auch sehr spannend und würde das auch gerne weitermachen. Aber so jetzt im Laufe der Zeit musste leider die Realisation her, dass das nicht wirklich viel Sinn gemacht hat. Und ein bisschen was Zeit habe ich dem Ganzen gegeben, deswegen haben wir das jetzt eine ganze Zeit lang gezogen. Aber ich kann ja auch mal hier Zahlen nennen. Also wir haben aktuell 20 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Danke dafür, ja, immerhin 20. Aber leider halt eben jetzt nicht irgendwie so eine Menge, die wirklich irgendwie Traktion ausgelöst hätte. Und jetzt kommen jetzt die Fakten, die ein bisschen was schmerzen. Und zwar, wenn man hier so Folgen, die 2 bis 3 Stunden lang sind, bei YouTube online stellt, dann haben wir da so 1 bis 4 Stunden Views drauf generiert. Das heißt also, oft ist das noch nicht mal von einer einzigen Person mal irgendwie komplett geschaut worden. Also meistens sogar nur so in ganz kurzen Segmenten. So 2, 3 Minuten ist halt eben die typische Aufmerksamkeitsspanne von unserer Statistik, wenn wir uns das anschauen. Und das ist natürlich so schon sehr traurig. Vor allen Dingen die Realisation, dass das Erstellen von diesen Videos deutlich länger dauert, als wie es nachher in Summe konsumiert wird. Und da hatten wir jetzt schon seit einigen Wochen uns immer wieder darüber unterhalten, ob das jetzt sustainable ist, ne? Wenn vor allen Dingen auch dann die Zeitgegebenheiten sich wieder ändern. Und das hat jetzt dann angefangen. Ne? Als erstes ist ja Thorsten in Elternzeit gegangen. Der ist momentan entsprechend gut eingespannt hier mit Söhnchen betreuen. Ja, Sascha hat jetzt gerade einen neuen Job angefangen diesen Monat. Ich fange nächsten Monat einen neuen Job an. Letzten Endes sind wir jetzt alle dann momentan in einer Phase, wo wir jetzt nicht mehr einen ganzen Tag da sitzen und YouTube-Videos machen und Thumbnails bauen und solche Geschichten. Und deswegen haben wir gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, wir geben das jetzt mit den YouTube-Videos wieder auf. Unser Format funktioniert halt eben auch zum Hören am besten. Ja, ich habe das ja dann selber hier auch laufen lassen, zum Beispiel dann auf dem Apple TV, dass das man macht halt eben dann was anderes. Also kann man es auch gleich hören. Also wer guckt die ganze Zeit drei Männer an, wie sie nur sprechen? Ne? Ist jetzt auch kein tolles Format für YouTube. Ich verstehe das ja.
Ne? Ja, das so.
Stimmt. Und genau deswegen auch diese Realisation, dass das keinen Sinn mehr macht. Vor allen Dingen am allerbesten performt haben unsere 2 Clips, die wir bisher gemacht haben. Oder habe ich 3 gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also so kleine Ausschnitte von etwas spannenderen Sachen, die wir dann als Einzelvideos so in 10 Minuten Länge oder sowas dann online gestellt haben. Die haben deutlich mehr Views und deutlich mehr Stunden auch bekommen und werden auch über die YouTube-Suche gefunden. Ja, YouTube findet uns überhaupt nicht mit den großen Folgen. Dabei haben wir alles gemacht. Metadaten bis zum geht nicht mehr. Schaut das euch gerne mal an. Ja, es ist alles vollgeknallt mit Informationen und trotzdem tauchen wir nicht in den Suchen auf. Die Leute finden uns nicht. Warum? Weil 3 Stunden will YouTube nicht, dass die Leute Videos gucken. Die wollen, dass sie kleine Videos gucken und viel Werbung bekommen. Immer am Anfang, am Ende und bei jedem Wechsel und so weiter. So, und das ist halt eben irgendwie nicht so das, was YouTube pushen möchte, und deswegen ist das doppelt schade, weil ich bin mir nicht sicher, was man hätte erreichen können, wenn da nicht der Algorithmus noch selektierend dazwischen stünde, aber so ist es nun mal und das müssen wir realisieren. Und das tun wir jetzt hier an der Stelle. Wohlgemerkt, ne, wir machen mit großer Freude den Podcast weiter und wollen das auch gerne weitermachen und denken überhaupt nicht übers Aufhören nach. Nur um das klar zu machen, dass jetzt nicht falsche Gedanken aufkommen. Wir sind da immer noch mit sehr großer Motivation dabei, aber wir werden es halt eben jetzt wieder auf den Audio-Podcast beschränken, wenn wir keine Probleme haben, so wie jetzt gerade eben, wo wir mal wieder einen Absturz von Zoom hatten, aber dann muss man dann mal schneiden, aber ansonsten ist man hier manchmal so, also eine halbe Stunde wäre dann schon viel, wenn man eine halbe Stunde Schneideaufwand hätte, ne, für den Audio-Podcast. Also wenn alles gut gegangen ist, vorne, hinten abschneiden, exportieren, hochladen, fertig. So, dann noch ein bisschen Metadaten machen, das machen wir ja immer, Shownotes und Kapitel und dann sind wir fertig. So, das heißt also eine Stunde oder anderthalb, dann haben wir spätestens das alles erledigt und das teilen wir uns noch auf, da sind wir, glaube ich, alle ganz glücklich mit. Ne? Und so können wir das jetzt aber auch wieder aufteilen, weil ich habe bisher nur als einziger die Videos geschnitten. Ne? So, und das war halt eben so ein Problem. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden wieder Audio-only, also ein echter Podcast. Tut mir leid für die paar Leute, die wir da jetzt auf YouTube mitnehmen konnten, aber das lohnt sich einfach nicht. Vielleicht wollt ihr uns ja dann doch irgendwie in der Podcast-App oder auch in einer anderen Podcast-App mal abonnieren und das mal mit den echten Podcasts ausprobieren. Es gibt tolle Podcasts, nicht nur uns. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr dabei bleibt. Für die Leute, die uns als Audio-Podcast hören, natürlich vielen herzlichen Dank. Ja, wir wachsen schön generisch und freuen uns drüber, dass das so passiert. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und wenn wir jetzt nicht mit Apple dauernd Probleme hätten, was die Distribution angeht, wären wir da auch ganz glücklich.
Ne? Ja.
Ja. Sonst noch was zu ergänzen dazu?
Nö.
Glaube nicht, ne? Okay. Gut, ja, dann in diesem Sinne, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ja, ist es auch schon wieder lang genug geworden. In diesem Sinne, jetzt muss ich mir ein neues Sprüchlein für am Ende wieder überlegen. Also, ne, schauen tun wir uns nicht mehr, sei denn ab und an mal für einen Clip. Wäre schön, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden. Und ja, bis dahin sage ich dann mal auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.
Ciao.